Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Hausaufgaben nebenbei für morgens früh. Sachkunde, erste Stunde.
Den lasse ich meinen Hund gleich fressen hier.
Wird auch abgeschrieben, so wie früher. Willkommen zu einer weiteren Episode bei Dreipod, in der wir heute tief in die Welt der TV-Serien eintauchen. Wir werfen einen Blick auf unsere Top-3 TV-Serienenden aller Zeiten. Und meine beiden Kollegen hier haben gesagt, Björn, du musst eine Spoilerwarnung rausgeben, weil aus diesem Titel nicht hervorgeht, dass wir über das Ende einer Serie heute reden könnten und jemand, der dann vielleicht eine Serie noch nicht gesehen hat, das Ende gespoilert bekommt. Also sage ich das hiermit. Wir werden uns also mit tränenreichendem Abschied, fassungslosem Staunen oder Frust wegen vieler loser Enden beschäftigen. Wir kennen sie ja alle, die mehr oder weniger magischen Momente, in denen eine TV-Serie zum letzten Mal aufflackert, uns mit einem bleibenden Eindruck oder auch einem Hauch von Wehmut zurücklässt. Doch welches Serienfinale hat es tatsächlich geschafft, sich einen Platz in unseren Herzen zu sichern? Ich bin Björn, heute Moderator dieses abendlichen Plausches und begrüße zunächst den Mann, der so tief in den Serienwelten abtaucht, dass ich mich gelegentlich frage, ob er wohl ein Drehbuch für sein eigenes Leben schreibt. Was wird unser wandelndes Lexikon uns heute Abend aus dem Hut zaubern? In Anlehnung an den kommenden Freitag, bienvenida a nuestro hombre de medios multimedia, Miguel.
Oh, hola, ¿qué tal, Björn?
Und dann begrüßen wir den Mann, dessen Pile of Shame mittlerweile größer scheint als der höchste Berg, den der Berliner kennt, den Teufelsberg. Welche Serienenden wird er wohl auf das Podest heben? Oder hat er wieder seinen Reddit-Feed befragt? El Potsdamer Bibel Daniel.
Buenos dias.
Ja, wir werden heute in Erinnerungen schwelgen. Und deswegen wäre wieder meine erste Frage, mit der wir ja auch oft starten. Wie ging es euch mit dem Thema, nachdem ihr es erfahren habt und in der Vorbereitung? Daniel.
Es ging mir nicht gut damit. Es war schwierig für mich. Gar nicht so sehr, weil mir nichts eingefallen ist. Die Top 3 stand relativ schnell fest sogar. Aber was mir irgendwann bewusst geworden ist, dass wir nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer spoilern, sondern auch uns gegenseitig spoilern. Das finde ich krass, muss ich ehrlich sagen. Also das, umso länger ich mit diesem Gedanken dann unterwegs war, dass wir ja möglicherweise, dass es ja möglicherweise die ein oder andere Serie gibt, die vielleicht nur einer von uns kennt oder zwei von uns kennen und Nummer 2 oder 3 dann dementsprechend heftig gespoilert wird heute. Das war eigentlich mein größtes Problem, muss ich sagen. Aber gut, da müssen wir dann wohl offensichtlich durch heute. Und alle anderen, die sich auch nicht spoilern lassen wollen, die machen halt auch aus an der Stelle und ja, hören halt mal wieder in eine andere Folge rein, können sich eine schöne Alternative anhören. Top 3 Gitarrensoli, Folge Nummer 15, ne? Ab dafür.
Ist die denn gerade online, Daniel? Oder gibt es da rechte Probleme?
Ja, muss man bei Universal anrufen, ob nicht da schon wieder irgend so ein rechter Fuck-up existiert. Naja.
Wir können ja in den Shownotes wieder unsere Top 3 verlinken. Dann kann sich der Hörer, die Hörerin ja vorher angucken, welche der Besprechungen man sich vielleicht noch offen lassen möchte. Ja, Micha.
Ja, das hilft uns auch nicht weiter. Wir spoilern uns ja trotzdem, ne, Micha?
Stimmt. Aber du hast jetzt 4 Wochen Zeit gehabt, Daniel, seitdem das Thema feststeht, all die Tipps, die Björn und ich dir mal gegeben haben, mal wahrzunehmen, diese ganzen Serien durchzuschauen. Insofern verstehe ich gar nicht, wo jetzt diese Schärfe herkommt. Ja,
Teufelsberg, hast du gehört?
Ja, ich habe ja, glaube ich, meine erste Reaktion, als du das Thema vorgeschlagen hast, Björn, war cool. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was ich ja manchmal mache, nachdem so die erste Reaktion durch ist. Und es wurde immer schwieriger. Mehrere Probleme haben sich gestellt bei mir. Mir ist aufgefallen, wie viele Serien ich nicht zu Ende geschaut habe, von denen, die ich angefangen habe.
Ja, da hatte ich auch ein paar, ja.
Weil die meisten Serien gehen für meinen Geschmack zu lang. Und ich habe festgestellt dann auch, ähnlich wie bei Daniel, das ist natürlich, wir spoilern uns jetzt gnadenlos, aber dann habe ich mir gedacht, ist es wirklich so ein Spoiler? Also wenn eine Serie wirklich nur davon lebt, wie die letzte Szene, die letzte Folge ist oder so, ist das nicht auch ein Qualitätsmerkmal, dass selbst wenn du das Ende einer Serie kennst, dass du das trotzdem noch genießen kannst? Also nur mal so als Idee für den Hinterkopf. Ich habe aber auch festgestellt, wie schwer es ist, ein gutes Serienende hinzubekommen, weil ich gemerkt habe, selbst bei Serien, die ich liebe, ich gesagt habe, das Serienende war nicht das, was bei mir unbedingt im Gedächtnis geblieben ist oder nicht positiv, weil das wirklich schwierig ist. Du musst ja einerseits bei einem Ende, der Idealfall ist doch eigentlich, du schaffst ein überraschendes Ende, was aber trotzdem unausweichlich war. Das ist der Idealfall, oder zumindest für mich war das eine der Kriterien. Und das ist verdammt schwer.
Björn, wie war das bei dir? Wie hast du es geschafft, gut zu schlafen bei dem Thema?
Ich habe mich mit jedem zunehmenden Tag zwischen der Entscheidung, dieses Thema vorzuschlagen und heute schwerer getan und mich gefragt, was mich da bewogen hat. Denn was mir klar geworden ist, ist das, was Micha gerade gesagt hat als letztes. Es gibt verdammt wenige Serien, die wirklich ein gutes Ende finden können. Mhm. Und mittlerweile, also ich habe mal so auf der Metaebene drüber nachgedacht. Im Grunde genommen ist ein Zwischenfazit von mir, du solltest gar keine Serien mehr gucken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende zufrieden sein wirst, die ist so gering, dass es sich gar nicht lohnt, etwas anzufangen. Und ich habe dann gedacht, na, es ist gleichzeitig die Königsdisziplin einer Serie, nicht nur über die Zeit, die sie läuft, zu unterhalten, sondern das auch noch zum guten Ende zu bringen. Das scheint irre schwer zu sein und wesentlich schwerer als im Filmbereich, wo ich glaube, wo man eher gut noch eine Auswahl an guten Enden findet.
Der Unterschied ist ja auch bei einem Film, wenn du einen Film schreibst, dann kennst du ja das Ende. Das möchte ich mal bei einer Serie bezweifeln. Also gerade wenn es so um Network-Serien geht, die so über 20 Folgen pro Staffel hat und wo einfach deshalb fortgesetzt wird, weil sie erfolgreich war. Und irgendwann, wo hat der Sender gesagt, ja, die Einschaltquoten sind runtergegangen, wir stellen das Ding ein. Und wenn du Glück hattest als Showrunner, hast du einen Vorlauf bekommen, wirklich ein Ende zu schreiben, was diesen Namen auch verdient. Ansonsten steht da einfach nur so eine Texttafel, gibt es ja auch berühmte Beispiele, wo das dann irgendwie aufgelöst wird oder halbwegs aufgelöst wird.
Ja. Du meinst also, man wusste am Anfang von 11 Staffeln Walking Dead nicht, wie es dann irgendwie enden wird.
Da gibt es ja eine Comic-Vorlage, da kann ich es nicht genau sagen, aber mir fallen genug andere Serien ein, wo einfach gab es vielleicht eine vage Idee. Aber ich meine, Lost ist ja so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob wir darüber heute noch sprechen werden, wo es ja auch berüchtigt dafür war. Und zumal die Macher vorher auch gesagt haben, nee, es gibt hier kein Mysterium, wir machen einfach so eine einsame Inselgeschichte. Aber ja, sprechen wir vielleicht nachher bei deinem Platz 1, bei Björns Platz 1 vielleicht noch drüber.
Ich weiß auch wirklich nicht, ob es 11 Staffeln Walking Dead sind. Das war jetzt grob geschätzt, aber so
mehr glaube ich.
In der Größenordnung könnte es zumindest sein, ja.
Nichtsdestotrotz haben wir vermutlich alle drei Serien gefunden, die für uns Top-Serien sind. Bei Micha bin ich mir da immer nicht so sicher. Insofern dreht die Lautstärke auf. Begleitet uns auf dieser unterhaltsamen Reise durch die besten TV-Serienenden, die jemals über den Bildschirm geflimmert sind. Mhm. Gleich wird beginnen, Micha, dann folgt Daniel und ich schließe jede Runde ab. Am Ende dieser Folge werden wir im Gegensatz zur letzten Folge unser Versprechen halten und Feedback von Hörerinnen und Hörern bringen. Dann wird Daniel uns beide, den Micha und mich, mit dem Thema fürs nächste Mal überraschen. Mhm. Bis es soweit ist, aber
vergehen 2 Stunden. Viel Spaß.
Genau. Micha, let's go.
Ja, meine Nummer 3. Ich musste an Björns Bemerkung in der letzten Folge denken, wo du gesagt hast, ja, müssen es eigentlich die Besten sein? Das ist ja eine Frage, die ich mir ganz, ganz selten stelle, wenn ich eine Top 3 aufstelle. Hier trifft es wahrscheinlich zu bei meiner Top 3, weil es ist nicht das beste Serienende, was ich auf der Nummer 3 habe. Auch nicht der drittbeste. Aber es ist das mutigste und wahrscheinlich auch das folgenreichste Finale der TV-Geschichte. Meine Nummer 3 gehört zur Serie Chefarzt Dr. Westphal. Im Original Sent Elsewhere.
Wow.
Okay.
Also wir sprechen über eine US-Krankenhausserie von 82 bis 88 lief die, spielte unter anderem Denzel Washington mit, Mark Harmon, war eine sehr hochgelobte Serie, also in der Ära vor Emergency Room, vor Chicago Hope, hat 13 Emmys bekommen insgesamt. Die Hauptfigur war Dr. Donald Westphal, der dem Serie auch zumindest in der deutschen Fassung den Namen gegeben hat. Und der ist Chefarzt in einem Krankenhaus in Boston, dem St. Elgiers, und sein Sohn ist autistisch. Das waren also 6 Staffeln dieser Serie, 137 Folgen, also eine turbulente, dramatische Krankenhausserie, wie man sich das vorstellt. Es wird gestorben, es wird überlebt, es wird geliebt, alles, was so in Krankenhausserien normalerweise vorkommt. Und die letzte Folge, um die es jetzt hier geht, ich fange mal vielleicht mit der vorletzten Szene an, weil da befindet sich eben dieser Dr. Westphal, der Chefarzt, mit seinem Sohn in seinem Büro. Und der Sohn schaut so versonnen, bei Gedanken verloren, nach draußen durch das Fenster, wo so ein Schneegestöber stattfindet. Das ist die vorletzte Szene. Dann Cut zur letzten Szene und man sieht diesen Dr. Westphal, kommt in sein Apartment und du merkst irgendwie, was ist anders und der ist eben nicht mehr Arzt, sondern hat so einen Bauarbeiterhelm auf und legt diesen Helm ab. Und im Apartment befindet sich bereits sein Sohn, der Autist ist, und sein Vater, also sein eigener Vater. Und der Großvater hat auf den Sohn aufgepasst und die beiden reden so ein bisschen, wie es auf dem Bau läuft und denkst erstmal, hä, der ist doch Arzt eigentlich. Und ja, meinte, war alles in Ordnung. Der Großvater meint, ja, der Sohn hat halt die ganze Zeit mit seinem Spielzeug gespielt. Und dann lehnt sich halt dieser vermeintliche Dr. Westphal zu seinem Sohn und spricht zu seinem Vater und sagt von wegen, ich verstehe es einfach nicht. Also ich sehe hier meinen Sohn und ich weiß noch nicht mehr, ob er mich hören kann. Er sitzt da, spielt mit seinem Spielzeug die ganze Zeit, starrt die ganze Zeit dieses Spielzeug an und ich weiß nicht, worüber er nachdenkt, was in seinem Kopf vorgeht. Und da zeigt sich, dass dieses Spielzeug eine Schneekugel ist, die dieser Sohn hat und sich mit dem ganzen Tag schon beschäftigt hat. Und er schüttelt dieses Spielzeug, also diese Schneekugel, und dann kommt halt Schnee und dann ist Essenszeit und der Vater packt diese Schneekugel auf den Fernseher und die Kamera als letzte Einstellung zoomt langsam auf diese Schneekugel und du siehst innerhalb dieses Fake-Schnees, der sich da so langsam runterrieselt in diesem Spielzeug, siehst du ein Gebäude und das ist die Miniaturausgabe dieses Krankenhauses, um die es 6 Jahre lang ging, 137 Folgen lang. Ja, und dann ist die Serie zu Ende.
Krass.
Interessant.
Also, als du den Namen gesagt hast, ich musste wirklich erstmal in meinem Kopf sortieren, wo packe ich denn das jetzt gerade hin? Also, ich kenne den Namen, aber das war's dann auch. Also, ich habe dann nie wissentlich irgendwie großartig was von gesehen, muss ich gestehen. Wann lief die Serie?
82 bis 88 in den USA und dann halt ein bisschen versetzt, glaube ich, bei RTL, damals noch RTL Plus in Deutschland.
Krass, okay. Weißt du noch, wann das lief? War das Vorabendprogramm oder
ich Primetime? Ich glaube, es war nachmittags. Es war auch eine Zeit, wo ich, glaube ich, noch gar kein RTL Plus hatte. Wir hatten ja nichts damals. Also ich war auf Sat.1 beschränkt mit Glücksrad und Marco und Anna mit den roten Haaren.
Immerhin.
Aber ich glaube, es war nachmittags oder Vorabendprogramm. Es war jetzt nicht so wie in den USA als Primetime-Serie programmiert.
Ja, okay, krass.
Und nur für mich als geistig Beschränkten. Das heißt, dass diese Szenen insinuiert im Grunde genommen, dass die ganze Serie und dass der Vater Arzt ist und alles, was sich da abgespielt haben könnte, im Grunde genommen eine Projektion des autistischen Sohnes ist. Und in das seinem Kopf stattgefunden haben könnte?
Das wird mehr als angedeutet, würde ich sagen.
Okay, wow, geile Idee. Also richtig coole Idee.
Das ist eine coole Idee, aber für Leute, die 6 Staffeln diese Serie verfolgt haben, natürlich auch so ein gigantischer Mittelfinger. Irgendwie. Also ja, es ist, deswegen sagte ich, es ist schon extrem mutig, sowas zu machen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich die Serie damals geguckt habe. Ich bin vor ein paar Jahren auf dieses Ende gestoßen. Und das Krasseste, das ist ja noch nicht der Hammer dabei. Der Hammer dabei ist, ihr kennt doch noch den Kevin Bacon-Faktor, mit dem wir uns so manchmal die Zeit vertrieben haben, wenn es darum ging, 2 beliebige Schauspieler zu verbinden über einen Film, sie beide mit irgendjemandem gedreht haben und dann wurde die Kette immer länger. Das kann man bei dieser Serie machen und deswegen ist diese Serie auch so ein bisschen berüchtigt geworden, eben durch dieses Ende, weil zu dieser Zeit in den 80er Jahren war es unheimlich beliebt für einen US-Sender, so Crossover-Serien zu machen. Das heißt, Leute einer Serie, die um 8:30 lief, die hatten dann Besuch manchmal von der Serie, die eine Stunde vorher lief. Das heißt, das Personal in diesem Krankenhaus, da gab es dann auch mal Leute, eine gemeinsame Folge, wo dann die Leute von Cheers, was ja auch in Boston spielt, reingeschaut haben. Oder von MASH. Das waren, glaube ich, ein Dutzend Serien, wo es diese Cameo-Auftritte gab. Was man aber nicht vergessen hat, diese Serien hatten auch noch mal Cameo-Auftritte mit anderen Serien. Und die wiederum mit anderen. Also wir sind jetzt gerade bei so einer Telefonlawine, Daniel. Also die rufen 5 Leute an und die nochmal 5 Leute. Das sind ja, naja. Und alles spielt sich letztendlich im Kopf dieses Jungen ab. Dieses 12-jährigen Jungen.
Holy shit.
Holy shit, genau. Also es wird auch schon vom Tommy Westphal Universe gesprochen. Das ist der Junge, dem praktisch dann sich alles ausgedacht hat. Und wenn das ausgedacht ist, dann ist die Serien, mit denen diese Dr. Westphal-Serie Berührung hatten, auch ausgedacht. Ja. Und wenn es da irgendwelche Anspielungen gab, sind auch die fiktiv.
Ja.
Du kommst also durch Spin-offs und Connections auf Serien, die es dann auch nicht geben könnte. Zum Beispiel Akte X, Lost, Grey's Anatomy, Modern Family, Breaking Bad und sogar Next Generation gibt es wohl eine Verbindung. Also über 100 Serien spielen sich im Kopf dieses Jungen ab.
Hast du diese Serie dann irgendwann mal am Stück, also nicht am Stück, aber du weißt, was ich meine, geschaut? Oder beziehst du dich auf das, was du damals bei RTL Plus gesehen hast?
Ich habe das nicht geschaut. Ich kann jetzt auch gar nichts zur Qualität der Serie sagen, weil dafür habe ich wirklich zu wenig gesehen.
Ja,
ich fand tatsächlich die Idee des, und mich hätte es nicht erfreut, wenn ich dieses Ende gesehen hätte, nachdem ich
das überlege ich die ganze Zeit
6 Staffeln mitgefiebert hätte.
Ja.
Insofern auch hier Beste bei mir wirklich mit Anführungszeichen, weil ich da jetzt keine persönliche Verbindung in dem Sinne habe, dass ich das jetzt früher irgendwie sklavisch geschaut hätte. Aber ich fand diese Idee so krass und welche Auswirkungen das hatte, dass es bei mir irgendwie in die Top 10 rein musste.
Ja.
Ich nicht drumherum gekommen bin.
Ja, ist abgefahren. Ist also eine völlig, ich kannte das gar nicht. Also der Name der Serie, okay, aber diese ganze, weder das Ende noch all diese Implikationen.
Ich dachte zunächst an Dr. Stefan Frank, aber dann hat es Klick gemacht und dann wusste ich, es ist irgendwas anderes.
Ja, Arzt, dem die Frauen vertrauen.
So sieht das aus.
Mit Roland Kaiser im Intro.
Natürlich.
Der singt das?
Alles, was du willst, liegt in deinen Händen, ist es, glaube ich, ne?
Ich hatte gehofft,
ich würde es für euch singen, aber dann schneidet mich Universal wieder raus, weil sie denken, ich bin das Original.
das wird passieren.
Ja, krass. Das war ja mal ein Auftakt hier. Wahnsinn.
Ja, also ich hänge die ganze Zeit dabei, dass es mich, glaube ich, total frustriert hätte. Das war so mein spontaner Gedanke.
Ja, krass, okay.
Na,
ja.
Also ist es, also deswegen hatte ich auch gefragt, von wann ist die Serie? Also wenn wir uns so vor Augen führen, was so in den letzten 10, 15 Jahren bei Serien passiert ist, so sagen wir mal 15 Jahre, wo dann hier auch wirklich so Formate wie Netflix und dann später auch eben Disney und Apple und so weiter durchgestartet sind. Prime natürlich, Amazon Prime mit den ganzen Angeboten. Da haben wir ja ganz, ganz viel gesehen und erleben können, was Serienformate angeht, was Erzählweisen angeht. Und da wurde natürlich auch wahnsinnig viel experimentiert. In den 80ern, würde ich mal sagen, war man weit davon entfernt, so eine Vielfalt, auch so eine erzählerische Vielfalt zu haben. Insofern ist es irgendwie schon krass, dieses Ende zu wählen. Aber ich glaube, nachdem, wie Micha diese Serie gerade beschrieben hat, ich hatte gerade wie hieß der Trapper John M.D.? Den hatte ich irgendwie so im Hinterkopf, so von der Art her. Ne?
Gab's auch eine Connection.
Ja, das auch ein Cameo. Dachte ich mir gerade. Ich glaube, mich hätte das mega frustriert, wenn ich dieses Ende als Fan der Serie gesehen hätte. Naja, das, ja.
Da kann ich nachfühlen, tatsächlich.
Ja. Soll ich mal mit meiner Nummer 3 weitermachen?
Unbedingt.
Ja, bitte.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier vielleicht schon mal eine Überschneidung haben könnten.
Stoppenungszeit, Überschneidung.
Ja, ich glaube, diesmal in dieser Folge ist es wieder soweit. Also soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Meine Nummer 3 ist die letzte Folge von Mad Men. Also das Serienende von Mad Men. Mit dem schönen Namen, also der Name der Folge, der letzten Folge, Person to Person. Das ist nämlich Staffel 7, Episode 14 aus dem Jahr 2016. Haben wir alle drei Mad Men eigentlich gesehen? Bei Micha weiß ich es natürlich. Bei Björn war ich mir gar nicht mehr sicher. Du hattest auch Mad Men komplett gesehen?
Natürlich. Also, okay. Natürlich.
Entschuldigung. Mehrmals, ne? So klingt das.
Tatsächlich habe ich einiges sogar mehrfach gesehen.
Ah, okay. Ja. Ich werde nur mal ganz kurz so ein paar Aspekte zusammenfassen, weil es tatsächlich für die letzte Folge relevant ist. Also, Mad Men, wir versetzen uns in die 60er Jahre und in die Welt der Werbung. Darum geht es ja in der gesamten Serie. Und ja, mit John Hamm in der Hauptrolle des Vollblutwerbers Don Draper. Und also wir haben das Leben einer Werbeagentur in den 60ern, wie man sich es vielleicht so in den kühnsten Träumen vorstellt. Es wird geraucht, sogar sehr viel geraucht. Es wird gesoffen, es wird Beischlaf praktiziert. Es gibt Drama, es gibt Intrigen. Alles, ne? Also was man sich eigentlich dann eben in so einem Setting vorstellen kann. Und früher oder später erfährt man als Zuschauer, dass Don Draper auch ein dunkles Geheimnis zu haben scheint. Und ja, im Laufe der Serie sieht man auch immer wieder oder erlebt man ihn auch immer wieder so in gewissen Identitätskrisen. Und jetzt zum Ende. Also dieser durchgestylte, anzugtragende Don Draper ist ausgestiegen, ist für seine Kollegen nicht mehr erreichbar. Und man sieht ihn bei einem Retreat, würde ich sagen. Und scheint also sehr, sehr stark die Sinnhaftigkeit seines Lebens zu hinterfragen. Und er nimmt auch so an Gruppentherapie-Sessions teil. Und zu guter Letzt sitzt er mit ein paar Leuten, auch so Hippie-mäßig anmutend, in der Sonne auf einem Hügel am Meer und sie meditieren. Und auch mit so einem Meditationslehrer, der auch tatsächlich so ein bisschen guruartig aussieht. Und die sitzen da und meditieren und machen auch schön Om zusammen. Und die Kamera zoomt so auf das Gesicht von Donald Draper zu und er sitzt in der Sonne und ein Grinsen macht sich breit in seinem Gesicht. Ein Grinsen, aber ein Grinsen von Zufriedenheit, würde ich sagen. Also er sieht wirklich in sich ruhend und zufrieden aus und dann endet die Serie. Aber zu guter Letzt endet die Serie mit dem legendären, also zumindest in der Werbewelt legendären Hilltop-Spot von Coca-Cola. Also das ist ein Spot von 1971, wo ganz, ganz viele Menschen, junge Menschen aus aller Welt, also man sieht wirklich alle Hautfarben und Ethnien da vertreten, eine Coca-Cola-Hymne anstimmen. Und mit diesem Werbespot endet eben diese gesamte Serie. Und warum mir dieses Ende so gut gefallen hat, weil ich offenbar, das habe ich so auch in der Vorbereitung über mich erfahren, ich habe, glaube ich, so ein Faible für so offene Enden und mag diese Ambivalenz und dieses Uneindeutige. Also sicherlich nicht immer und in jeder Serie und in jeder Situation, aber hier hat das wunderbar gepasst. Also hier fand ich das sehr, sehr stimmig und man kann sich so die Frage stellen, okay, was macht diese letzte Szene, was bedeutet sie und warum kommt dieser Werbespot von Coca-Cola? Also bedeutet das, er ist jetzt wieder in die Werbung zurückgekehrt, hat diesen Spot sozusagen kreiert, so nach dem Motto, einmal Werber, immer Werber? Oder ist dieser Spot irgendwo so ein Sinnbild für viel mehr Schein als Sein? Oder ist der Spot vielleicht, ja, okay, er hat halt wirklich vielleicht so eine Art von innerer Heilung gefunden und erfahren? Also aus meiner Sicht, aus meiner Interpretation und so wie die Serie mich seinerzeit zurückgelassen hat, ganz vieles offen, worüber man eben so nachdenken und grübeln kann. Wie ging's euch damit?
Ich habe auch über Mad Men nachgedacht, in Vorbereitung auf diese Serie. Und es war ganz interessant, als du es jetzt erwähnt hattest. Ich hätte nicht mehr sagen können, ob am Ende wirklich der Werbespot dann gezeigt wird. Nach diesem letzten Bild, dieses versonnen lächelnden Don Drapers. Aber es ist so, ja, dass der Originalspot dann gezeigt wird. Ja. Siehst du, und ich glaube, deswegen habe ich mich... Es hat mich im Nachhinein, fand ich das Ende besser, als ich es damals empfunden habe. Vielleicht, wenn ich den Spot vorher gekannt hätte, hätte ich nochmal eine andere Verbindung gehabt. Aber ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn sie wirklich Schluss gemacht hätten nach diesem Lächeln. Mhm. Und wenn du diesen Spot kennst, dann fügst du das vielleicht zusammen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich finde, dadurch, dass dieser Spot dann nochmal gezeigt wird, wird schon relativ deutlich, dass gesagt wird, ja, wie du es gerade ausgedrückt hast, einmal Werber, immer Werber. Mhm. Und selbst so ein Retreat oder sowas, wo man eigentlich zu sich selbst finden sollte, dann findet halt Don Draper sich selbst und das ist und bleibt der Werber, der überall nur schaut, wo gibt es die nächste Idee, um das nächste Produkt zu verkaufen. Mhm. Und das macht es wieder schwächer, meiner Meinung nach.
Mhm. Also das vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Ich musste das damals auch recherchieren, was dieser Spot eigentlich, was es mit diesem Spot auf sich hat. Weil man sieht schon sehr deutlich, es ist halt wirklich ein Spot aus den 70ern. Also das war jetzt keine Szene, die irgendwie nachgedreht worden ist. Das hat man damals schon, oder das habe ich auch damals in der Serie schon sehr deutlich so erkannt. Aber ich habe diesen Kontext nicht hingekriegt. Ich habe diesen Zusammenhang nicht hingekriegt. Und hab dann tatsächlich auch einfach beim Recherchieren einfach eine Weile mich damit beschäftigt und drüber nachgedacht. Und aus meiner Sicht ist es nicht so ganz, ganz eindeutig. Und ich finde das eigentlich ganz schön, so zwischen so Interpretationsansätzen zu changieren, sage ich mal.
Also ich finde, Mad Men ist eine absolute Granatenserie. Und irgendwann werden wir vielleicht mal die besten Serien aller Zeiten oder so ähnlich machen. Ihre Highlights hatte sie, sie hatte viele Highlights und die waren weit verteilt über den Verlauf der Serie. Mhm. Und ich habe auch übers Ende nachgedacht. Ich habe mir die letzte Folge auch nochmal angeguckt. Alle Folgen, die ich für heute in Betracht gezogen habe, oder alle Serienenden, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Es ist ja neben der Geschichte mit Don, die du gerade ausführlich geschildert hast, werden ja auch noch viele andere Enden zusammengebunden. Ne? Also Pete heiratet, kommt versöhnt sich wieder mit seiner Frau. Die beiden Frauen aus der ehemaligen Agentur gründen scheinbar zusammen eine neue Agentur, sind endlich sozusagen, emanzipieren sich. Ne? Mhm. Also es gibt schon viele Aspekte, die mich so positiv gestimmt einlassen. Mhm. Das finde ich auch schön. Ich fand die gesamte Folge und das Ende ging mir zu schnell. Also ja. von dieser Selbsterkenntnis für ihn, dass es nicht mehr weitergeht, von diesem inneren Scheitern bis hin zum Retreat und bis hin zur Erwachung mit dem Coca-Cola-Werbespot, das ging mir ein bisschen zu schnell. Mhm. Und ich bin auch eher bei dem Punkt von Micha, dass ich so das Gefühl habe, selbst in diesem Hippie-Retreat, wo er die Chance hat, zu sich selbst zu finden, wegzukommen von all dem, macht er sozusagen das wieder zu so einem ultrakapitalistischen Event und setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Es ist wahrlich kein schlechtes Ende. Es ist ein gutes Ende. Aber es hat für mich nicht ganz die Top 3 geknackt, aber es gibt auch gute Argumente dafür. Vor allem, weil wir ja eben viele Serien haben, die gut unterwegs waren und dann nicht so gut geendet sind wie diese.
Ich kann das total teilen, was du sagst, weil ich mich sehr gut daran erinnere, dass mir das damals auch zu schnell ging. Also das Gefühl hatte ich auch beim Ende der Serie, dass ich mir gewünscht hätte, ich hätte gerne noch mehr über diesen Ausstieg erfahren oder hätte gerne mehr von diesem Ausstieg von Don Draper irgendwie erlebt. Im Nachhinein ist mir aber bewusst geworden, es passt dann wieder irgendwie ins Bild. Also er ist dann irgendwie mal raus und ist dann irgendwie auf der Suche nach Sinn, nach Heilung, nach sich selbst, was auch immer. Und wenn man diese letzte Szene und den Spot so begreifen möchte, eben dieses Prinzip einmal Werber, immer Werber, dann finde ich es wieder irgendwie recht stimmig. Ne? Also er hat es mal kurz versucht, irgendwie in eine andere Welt abzutauchen und zack, ist er irgendwie wieder drin. So in den alten Mustern mit den Maßanzügen und der Kippe im Mundwinkel und dem Whisky in der Hand und beeindruckt halt Firmenvertreter mit kreativen Werbeideen. So. Und in dem Moment, wo ich das so im Kopf hatte, dass das ein Interpretationsansatz ist, fand ich es irgendwie schon wieder ganz stimmig. Aber grundsätzlich weiß ich noch, dass es mich damals auch irgendwie gewurmt hat, dass das alles ein bisschen schnell ging. Trotzdem insgesamt finde ich für mich ein tolles und ein würdiges Ende einer wirklich großartigen Serie.
Ja, es wäre ja auch mal eine schöne Nebenthese zu gucken, ob diese überhasteten Enden, die man ja so wahrnimmt, nicht nur da, sondern gibt ja auch andere berühmte Beispiele, wo man den Eindruck hatte, ui, jetzt hatten sie aber wirklich eilig, ob sie jahrelang Zeit hatten. Mhm. Das vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass die Showrunner dann irgendwann auch genug haben und sich gerne neuen Themen widmen wollen und neue Serienideen angehen wollen und sagen, ja, dann bringen wir das halt jetzt zu Ende und vielleicht auch gar nicht mehr so das Feuer haben.
Fände ich total, total nachvollziehbar. Ja, wenn dem so wäre. Die Gefahr ist natürlich immer, dass du sehr schnell etwas kaputt machst, was du dir über viele Jahre und Staffeln aufgebaut hast. Ne? Also, weil ich weiß nicht, ob wir heute noch über Game of Thrones sprechen, aber das wäre ja so ein Beispiel, über das wir auch in diesem Podcast schon gesprochen haben, was insbesondere eben die gesamte letzte Staffel angeht. Und wenn man die mal vergleicht mit dem Pacing der ersten Staffeln, also wie ausführlich Geschichten erzählt worden sind, Settings und Orte beschrieben worden sind, gezeigt worden sind und Charaktere erzählt worden sind, das verglichen mit der letzten Staffel. Das nur so mal am Rande für so ein Beispiel, wie du es gerade angerissen hast. Trifft aber für mich nicht für Mad Men zu. Bleibt meine Nummer 3.
Ja, wunderbar. Also eine Überschneidung hatten wir offensichtlich noch nicht.
Noch nicht. Jetzt darfst du.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch eine kommt später. Meine Nummer 3 ist das Ende einer Serie, die nach 6 Staffeln 115 Folgen am 28. Dezember des Jahres 1995 in Deutschland endete. Eine Serie, die man sehr gut als Top 3 Serien der 90er Jahren nominieren könnte. Es ist das Serienfinale von Wunderbare Jahre.
Ich wusste es. Ah, ich hab's gewusst. Sehr schön.
Und ich habe so ein bisschen, ein Teil von mir hat so das Gefühl, dass als hätte ich es mir da ein bisschen einfach gemacht.
Du bist halt für alle Ewigkeit in Penny verknallt. Also kannst du, ne? Ist halt so.
Ja, und ja. weil da gibt es vielleicht noch eine Chance. Ich erkläre gleich warum.
Okay.
Ist die Penny, die hieß doch
eigentlich. Ja, Wunderbare Jahre.
Die ist doch Penny.
Die ist nicht Penny. Penny war doch.
Winnie. Winnipeg. Also Wunderbare Jahre, ich hatte es an anderer Stelle schon einmal ausführlich dargelegt, ist eine Serie, die von 88 bis 93, also klar in den 90er Jahren, lief. Und die Serie zeigt die Kindheit von Kevin Arnold und seinen Freunden und seiner Familie in den USA in den 60er und 70er Jahren. Und wir erleben einerseits die Zeitgeschichte dieser Zeit in der Serie, aber wir erleben vor allem eine Geschichte des Erwachsenwerdens mit all den Aspekten, die dazugehören, wie Liebe, Liebeskummer, Freunde, Familie, Schule und alles, was dazugehört, auf eine wunderbare Art und Weise erzählt. Der stilistische Aspekt ist, dass die ganzen Geschichte halt rückblickend vom erwachsenen Kevin aus dem Off kommentiert werden. Und oft sehr ironisch, aber auch sehr liebevoll und empathisch. Und wie ich gerade gesagt habe, endet das Ganze dann nach 114 Folgen am Independence Day, und so heißt auch die Folge, in der Stadt, in der eben das Ganze gespielt hat. Und erst ist es so, dass ja, für Kevin quasi die Welt zusammenbricht. Er verliert in der letzten Folge Winnie, verliert viel Geld, sein Auto, seinen Job und hat auch Streit mit dem Vater und so weiter und so fort, kommt dann aber am Ende nach Hause und trifft dort seine Freundin wieder. Und die beiden stellen auch fest, dass sie ohne einander nicht können. Und das Highlight für mich ist dann das Ende eben dieser Folge, in der quasi ein aus dem Off erzählt wird, wie es weitergegangen ist danach. Und das ist natürlich etwas, deswegen habe ich das Gefühl, ich habe mir es ein bisschen einfach gemacht, weil das natürlich bei dem Erzählformat dieser Serie ein einfaches stilistisches Mittel ist. Dann am Ende noch mal kurz zu erzählen, wie ist es eigentlich wirklich weitergegangen. Aber auch das muss man ja erstmal auf den Punkt bringen. Der Erzähler erzählt dann eben, dass Paul, der beste Freund, in Harvard studiert hat. Ja, das konnte man sich natürlich auch gut vorstellen. Er war der Geek.
Der war gespielt von Marilyn Manson, ne? So war das.
Genau. Ja, dass der eigene Vater nach, also 2 Jahre später verstorben ist, dass der Bruder die Möbelfabrik übernommen hat und mit seiner Frau ein Kind bekommen hat, was genauso aussah wie Kevin, was ihm sehr leid tat für das Kind. Ja, und dass Winnie nach Frankreich gegangen ist, studiert hat dort und sie waren regelmäßig in Kontakt, haben sich jede Woche geschrieben, wie sie es vereinbart haben. Und nach 8 Jahren kommt sie dann nach Amerika zurück und er holt sie am Flughafen ab mit seiner Frau und seinem Kind. Und es ist klar, Winnie und er sind nie zusammengekommen. And there was my chance. Mm. Nee, und auch wenn das irgendwie so, das ist halt für mich perfekt Es ist nicht das Ultra-Happy End. Es hat viele melancholische Aspekte, wie das Leben eben so spielen kann. Der Vater, der viel zu früh stirbt. Die Jugendliebe, die es dann eben doch nicht geworden ist. Aber es hat auch was Persönliches. Und deswegen bin ich damals einfach mit einem wundervollen Gefühl rausgegangen und das habe ich heute noch.
Wann hast du diese Serie das letzte Mal gesehen?
Also diese Folge habe ich vor ungefähr 2 Wochen das letzte Mal mir nochmal angeguckt. Ich habe ja gesagt, ja. Ich habe alles nochmal mir angeguckt.
Ja. Hast du die auf DVD oder läuft die irgendwo? Kann man die abrufen irgendwo oder?
Die habe ich mal gekauft irgendwann.
Ach so, okay. Ja, sehr schön.
Und ich gucke sie übrigens sehr gerne auf Deutsch.
Ja.
Weil die Erzählerstimme von Kevin, also der Kevin Arnold, der Erwachsene, der es aus dem Off erzählt, die ist einfach viel besser. Oder man hat sich einfach mehr dran gewöhnt, weil man es damals im Fernsehen gesehen hat.
Micha sagt ja, uns
sie
jetzt.
Sie ist besser. Sie ja, ist objektiv viel besser. Norbert Langer. Mhm. Hammer, 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 Hammer. Mhm.
Ja, und ich habe aber immer mal wieder auch, zwischenzeitlich lief das bei RTL 2. Und da habe ich tatsächlich auch immer mal wieder eine Folge mir angeguckt. Und ich finde, die Serie ist echt gut gealtert.
Björn, erklär mir noch mal kurz, was wird tatsächlich in den Texttafeln erzählt? Weil ich habe noch so verschwommenes Bild, so eine Art Parade. Wahrscheinlich 4. Juli, irgendwie Leute marschieren die Straße lang. Und sie steht noch da und am Straßenrand. Und ist das die letzte Szene? Und was wird dann alles auf den Texttafeln erzählt?
Also es sind gar keine Texttafeln, sondern es wird halt von dem erwachsenen Kevin gesprochen.
Macht ja Sinn, ja.
Na, genau, du siehst genau diese Parade, die Marching Band, und das verschwimmt auch, ne? In dieser Szene. Es wird immer unschärfer. Und dazu spricht er genau das, was ich gerade gesagt habe. Ob ich es jetzt vollständig hinkriege, weiß ich nicht, aber es ist mehr oder weniger das, was ich vorher gesagt habe. Er erzählt quasi zu jeder einzelnen Person, wie ist es mit diesem Menschen weitergegangen, und schließt dann damit ab, dass er, dass es eine Stadt war, wie viele andere Städte auch, eine Straße, wie viele andere Straßen auch, ein Haus, wie viele andere Häuser auch. Ja, es hätte überall sein können, aber das waren seine Erinnerungen. Und er denkt heute noch an diese wunderbaren Jahre zurück. Und damit hört's auf.
So heißt doch die Serie.
Ach so,
Zufall? Ja, ja, so wie du es erzählst, ist es, glaube ich, also wenn ich es so in Erinnerung gehabt hätte, wie du es gerade erzählt hast, dann hätte ich es auch in meiner Top 3 gehabt. Bei mir hat es irgendwie nicht, vielleicht war ich auch enttäuscht darüber, dass die beiden nicht bis ans Ende ihrer Tage zusammengelebt haben. Mhm. Aber so würde ich sofort kaufen, sofort unterschreiben. Mhm. Wunderschön.
Also ich, nach meiner Erinnerung habe ich die letzte Folge nicht gesehen, aber es wirkt zumindest so, wie du es beschrieben hast, sehr stimmig. Also da braucht es gar keine Riesenüberraschung oder gar keinen Riesenaufreger, sondern ja, irgendwann geht das Leben dann halt einfach weiter, mal da in Irrungen und Wirrungen. Und insofern, so wie du es, wie ich es gehört habe, total stimmig.
Ja, dann haben wir die erste Runde ja schon erfolgreich abgeschlossen. Micha, möchtest du uns die Runde 2-mal eröffnen?
Sehr, sehr gerne. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt ein paar Feinde mache, in der Hörerschaft und bei euch beiden. Ihr seid ja auch Hörerschaft, letztendlich.
Alles
und zwar,
Neues.
Weil ich eine sehr, sehr aktuelle Serie nominiere. Das bedeutet zweierlei Sachen. Einerseits Spoilergefahr, nochmal hoch 2, und andererseits Recency Bias, wie die Forscher unter uns sagen. Mhm. Das ist natürlich dadurch, dass ich die gerade erst gesehen habe, die besonders prägnant bei mir in Erinnerung ist. Nichtsdestotrotz, meine Nummer 2 heißt Adolescence.
Mhm. Oh, ja, okay.
Britische Serie aus diesem Jahr, aktuell bei Netflix, und da wird sie auch noch eine Weile sein. Habt ihr die Serie gesehen?
Nein, noch nicht. Aber den Hype hat man natürlich
massiv
mitbekommen.
Also jetzt ist natürlich ihr könnt euch auch abschalten. Ich kann auch jetzt so ein Selbstgespräch führen. Es wäre nicht das erste hier. Also wenn dann, wie bei
so einer, hat er sie umgebracht oder nicht?
Trauung. Das kann ich vielleicht vorwegnehmen, weil die Serie ist kein Whodunit.
Okay.
Das war, glaube ich, auch vielen so nicht bewusst. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, dann könnt ihr mal kurz sacken lassen, ob ich weitersprechen soll. Also, und wie detailliert ich werden soll. Also, es spielt nach einem Mord an einem 13-jährigen Mädchen, Katie, spielt in einer englischen Stadt, Und der Hauptverdächtige ist ein gleichaltriger Schulkamerad, Jamie. Und ich hatte schon gesagt, es ist kein Whodunit, es jetzt nicht explizit darum geht, wer der Täter ist, sondern eher eine psychologische Untersuchung, was den mutmaßlichen Täter betrifft, aber auch was das Umfeld betrifft, was die Familie dieses Jungen betrifft und auch, ja, auch was zum Beispiel danach in der Schule passiert, wo dann auch Ermittler eben Untersuchungen anstellen. Die letzte Folge spielt 13 Monate, ich glaube, oder ungefähr ein Jahr nach der Tat. Und es spielt in der Familie des mutmaßlichen Täters. Und es spielt an dem Geburtstag des Vaters, das ist Eddie. Und der Sohn ist in Haft, der Prozess steht kurz bevor. Und es ist so eine Art fragile Normalität eingetreten in dieser Familie. Also die haben noch eine weitere Tochter und versuchen halt eben diesen Geburtstag so normal wie möglich zu begehen. Und allerdings wird das so ein bisschen torpediert, weil sie in der Nachbarschaft immer noch schikaniert werden, weil ihr Sohn eben derjenige Sohn sein soll, der dieses Mädchen umgebracht hat. Und jetzt soll ich weiterreden? Soll ich alles?
Hey, mach mal ruhig. Aber darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja, klar.
Es bleibt also bis zum Ende unklar, wer es wirklich war.
Nein, bleibt es nicht.
Okay.
Weil, und jetzt spätestens jetzt müssen sich alle ausschalten, die sich nicht spoilern lassen wollen, weil sie an diesem Geburtstag ein Telefonat mit ihrem Sohn führen, wo er sagt, er wird sich schuldig bekennen. Und damit ist für die Eltern auch zum ersten Mal wirklich explizit klar. Es war vorher schon mehr als deutlich, aber es ist jetzt auch explizit klar, dass es letztlich ein Schuldeingeständnis ihres Sohns ist. In der vorletzten Szene gibt es ein intensives Gespräch zwischen Vater und Mutter. Und da geht es darum, was sie möglicherweise falsch gemacht haben mit ihrem Sohn und wie sie es hätten verhindern können. Was die Serie auch noch, du hast ja gerade schon gesagt, das ist so ein Hype-Thema, gerade die Serie. Was man spätestens jetzt erwähnen sollte, ist, dass es 4 Episoden gibt, also eine Miniserie, und dass die alle ohne Schnitt gedreht sind. Das kennt man ja normalerweise eher so von Actionfilmen oder sowas, wenn es darum geht. Und da ist es eher wirklich dramaturgisch begründet. Das heißt, du bist die ganze Zeit bei dieser Familie, wie sie morgens aufwacht, wie sie sich Frühstück macht, wie sie dann in den Baumarkt fahren. Die Kamera ist die ganze Zeit dabei. Zurück, wie die Leute sie, irgendwelche Jugendlichen den Vater drangsalieren. Und wie sie dieses Gespräch im Schlafzimmer haben. Was haben wir falsch gemacht? Und das ist schon sehr, sehr intensiv. Und die allerletzte Szene ist die, dass der Vater dann, nachdem sie sich irgendwie unten treffen wollten in der Küche, der Vater nochmal ins Kinderzimmer seines Sohns geht, wo alles genauso geblieben ist, wie es vor einem Jahr, als der Junge von der Polizei abgeholt wurde, hinterlassen wurde. Und das ist ein ganz typisches Kinderzimmer mit den normalen, na, das ist letztlich ein Kind, mit dem Spielzeug, was man da vermutet bei einem 12-, 13-Jährigen. Und der Vater, gespielt von Stephen Graham, der die Serie auch co-geschrieben hat, schaut sich halt um und bricht wirklich zusammen. Also er bricht, weint zusammen, und die allerletzte Szene ist, wie er, und das klingt jetzt ein bisschen platt, so wie ich das erzähle, aber er hat auf dem Bett liegt ein Teddybär, den er praktisch ganz liebevoll unter die Bettdecke packt, also ihn zudeckt, und verlässt dann das Zimmer. Und das ist so eindringlich gespielt und inszeniert. Und ich hab auch überlegt, warum mir das so extrem nahe ging, dieses Ende. Und das ist natürlich eine Extremerfahrung, wenn es darum geht, dass du, also wir kennen wahrscheinlich alle Serien, wo Kinder sterben, wo Eltern sich damit auseinandersetzen müssen, dass ihr Kind nicht mehr da ist, was schon der größte Albtraum ist. Hier geht es aber darum, dass sich das eigene Kind schuldig gemacht hat. Und zwar so, dass es keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung geben kann. Und die fragen sich natürlich, und die Fragen sind dann universell, und die haben mich total abgeholt. Von wegen, machst du als Elternteil alles richtig? Und die Antwort ist, natürlich nicht. Wie weit ist dein Einfluss beim eigenen Kind? Wo endet der? Wo bist du, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ein gutes oder ein schlechtes Vorbild für deine Kinder? Und das ging mir so extrem nahe, dass dieses Ende so nachgehallt hat bei mir.
Wann hast du das gesehen?
Vor ein paar Wochen.
Das war geradezu spannend und aufwühlend, dir zuzuhören und auch zuzusehen. ja, so wie du es gerade beschrieben hast, das ist einfach so schon Gänsehaut vom Zuhören irgendwie bekommen und krasses Ende für eine Serie. Wie kommt man da dann wieder auf positive Gedanken, stelle ich mir so die Frage. Ja.
Also ich habe jetzt einen total krassen Spoiler erwartet. Und habe das Gefühl, es gab gar keinen Spoiler. So, weil und das ist vielleicht so ein bisschen das, was du anfangs gesagt hast, Micha. Manchmal gibt es auch eine Serie, die man vielleicht noch gucken kann, selbst wenn man das Ende schon kennt. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, das könnte jetzt so sein. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, nach dem, was du inhaltlich erzählt hast, dass ich die Serie weniger spannend finden würde, weil ich das jetzt gehört habe. Ganz im Gegenteil. Durch die Art und Weise, wie du es erzählt hast, habe ich jetzt richtig Lust darauf. Weil ich mir vorstellen kann, denn also ich finde jetzt erstmal, dass das Ende per se jetzt nicht besonders überraschend oder irgendwie so, ne, wenn wie bei so einem Whodunit, nee, es war doch der Nachbarsjunge oder so, ne, sondern okay. Und wenn es dich dann trotzdem so gefesselt hat, dann muss es ja an der Art und Weise liegen, wie die Serie gedreht wurde, wie die erzählt wurde, wie die Charaktere geschrieben sind und wie sie das gespielt haben. Also eigentlich war das gerade eine richtig geile Werbung.
Na gut, es hängt schon natürlich auch davon ab, wie mit der Erwartung des Zuschauers gespielt wird im Laufe der Serie. Ne? Also wie viel kannst du vermuten oder wirst du vielleicht auch als Zuschauer in die Irre geführt? Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch dieses Schuldeingeständnis die absolute Überraschung gewesen sein kann. Micha, wie war es? Also war das eine totale Überraschung oder war es einigermaßen erwartbar für dich?
Ich will da gar nicht zu sehr in die Details gehen, weil wenn ihr es wirklich noch schauen wollt, dann gibt es zumindest ein paar Überraschungen. Aber ich weiß noch, wie meine Frau, als wir es zusammengeschaut haben, irgendwie am Anfang gesagt hat, das ist jetzt aber nicht so eine Serie, wo zum Schluss nicht klar ist, wer der Täter war. Und das stimmt nicht. Und es wird auch relativ früh klar, dass es darum nicht geht in dieser Serie. Mhm. Was eine Erleichterung ist, weil du dann auch in einem anderen Modus bist, wie du zuschaust. Wenn du sagst, okay, es geht gar nicht darum, wer war es, sondern wie kam es dazu und wie geht das Umfeld und wie geht auch der Täter damit um? Mhm. Weil eine Folge ist zum Beispiel eine komplette Sitzung mit einer Psychologin. Wie spricht der Täter, also der Junge, über das, was an diesem Abend passiert ist? Wie spricht er über seine Familie? Was hat er für ein Verhältnis mit seiner Familie? Eine Folge spielt darum, in der Schule, wo die Ermittler sich mit dem Umfeld irgendwie austauschen und gucken wollen, gibt es da irgendwelche Hinweise? Also jede dieser vier Folgen hat einen anderen Fokus. Und wie gesagt, durch diese Machart, ist das unglaublich, was die da auf die Beine gestellt haben. Selbst wenn man es mal rein technisch sieht. Und dann, selbst wenn man sagt, weißt du was, das Thema ist mir echt zu schwer. Macht den Ton aus und achtet nur darauf, wie das gefilmt ist. Da ist ein 13-Jähriger, der spricht da eine halbe Stunde am Stück, ohne dass gecuttet wurde. Das ist unglaublich.
Wer spielt noch so mit? Stephen Graham, hattest du gesagt, spielt den Vater.
Sagt dir der was eigentlich?
Boardwalk Empire?
Al Capone aus.
Al Capone, ja. Ich war ganz kurz unsicher, ob ich ihn richtig zuordne, aber dann ist es genau der. Der kann richtig, richtig gut.
Der kann richtig, wenn er will. Also, der kann auch so, dass du Angst bekommst.
Ja.
Ich habe auch eine frühe Rolle von ihm mal gesehen, so in der britischen This is England, wo er so einen Neonazi gespielt hat. Boah, da kriegst du echt Angst bei dem Typen.
Ja.
Sonst sind das eher unbekanntere Leute, aber ganz toll gecastet, also sehr, sehr realistisch.
Okay, also ob Spoiler oder nicht, können wir noch lange drüber diskutieren, aber Werbung hast du auf jeden Fall für diese Serie gemacht.
Wie bei Netflix.
Okay, ja. Heftige Nummer gerade so.
Dann wäre ich wieder an der Reihe.
Ja.
Ich bringe uns jetzt mal auf ganz andere Gedanken.
Das mal.
Meine Nummer zwei, also das Serienende ist eine Doppelfolge mit drei Zeitebenen. Und damit geht es natürlich um Star Trek The Next Generation, das Ende mit dem Namen All Good Things. Oder in Deutsch gestern, heute, morgen.
Wow, nice.
Navion, machst du mit?
Ja, wir machen. Es ist meine Nummer eins natürlich.
Yes, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, virtuelles High Five. Ja, Staffel 7, Episode 25 von 1994. Und
25 Episoden pro Staffel ist auch krass.
Ist geil, ne? Also damals, das war noch, ja. Ich hole uns mal kurz rein, Björn, okay? Und du gehst bitte jederzeit rein. Also ich habe es ja schon gesagt, es ist eine Doppelfolge, mit der diese Serie, diese großartige Serie endet. Und wo eben drei Zeitebenen miteinander verknüpft werden. Und das Tolle an diesem Ende ist, es wird ein Bezug zur allerersten Folge hergestellt, die, glaube ich, wann ist die ausgestrahlt worden? 87, glaube ich, ne? Also 7 Jahre zuvor, die erste Folge Encounter at Farpoint. Also die Serie beginnt damit und endet mit der Konfrontation von Captain Picard und der USS Enterprise mit dem übermächtigen göttlichen Wesen namens Q. Und dieses Wesen hat er bereits in der ersten Folge Picard herausgefordert und ihm sozusagen die Aufgabe auferlegt, er solle beweisen, dass die Menschheit auch Gutes hervorbringen kann und dass die Menschheit sich auch weiterentwickelt hat. Und in der letzten Doppelfolge schließt sich der Kreis, also dieses Thema wird aufgegriffen, diese Drohung wird auch aufgegriffen, weil Q sagt, ja, also entweder die Menschheit hat sich weiterentwickelt oder ich lösche sie aus. Ja, also Q ist allmächtig, Q ist gottähnlich, überraschend launisch für ein gottähnliches Wesen, aber auch sehr, sehr unterhaltsam. John Delancey, ganz, ganz großartig. Top 3 Bösewichte, Serienbösewichte war das, ne? Also bei mir klingelt da irgendwas im Hinterkopf. So, und es geht halt darum, dass in diesen drei Zeitebenen eine Anomalie im Weltraum auftaucht. So, und in allen drei Zeitebenen untersucht Captain Picard diese Anomalie und wie sie zustande kommt und was die Ursache ist, um letzten Endes herauszufinden, dass er selber eigentlich diese Anomalie ausgelöst hat. Und in allen drei Zeitebenen koordiniert er im Grunde genommen die Zerstörung dieser Anomalie. So. Und das ist schon mal der erste geile Aspekt dieser Doppelfolge. Es ist so eine typische Star Trek Next Generation Nummer. So eine typische Raumzeit-Thematik mit so einem, ja, also wirklich mit, wo sich die Gehirnwindungen immer mehr verbiegen, um, ne, diese ganzen Zeitparadoxien irgendwie zu begreifen.
Genau, also es ist erstmal Sci-Fi, ne? Richtig, also
es
richtig
ist Sci-Fi. Ja, es ist typisch, genau. Star Trek, es ist typisch Sci-Fi und das macht auch eben dieses Serienende für mich so stimmig und so klassisch.
Was ich ja auch so schön finde daran ist, du hast ja gerade schon drei Zeitebenen genannt.
Ja.
Und ein Kniff daran ist natürlich gleichzeitig, du hast jetzt eine Zukunftsfolge. Das heißt, du siehst die gesamte Crew der Enterprise, die dir ja ans Herz gewachsen ist, in einer möglichen Zukunft.
Das
ist ja für das Finale auch schon wieder was Tolles. Das heißt, nicht, wie wird es weitergehen mit Picard? Er ist da auf in Frankreich auf seinem Weingut. Mhm. Wo ich übrigens tolle, auch optisch echt schöne Parallelen zu den Picard-Serien, die ja vor kurzem erschienen sind, gesehen habe. Und was ist mit Commander Riker passiert, nicht? Mhm. Und Counselor Troy und so weiter. Und die Ärztin hat jetzt ein eigenes Schiff und Geordi LaForge kann jetzt sehen und braucht nicht mehr den Visor. Und Data ist irgendwie in Harvard, nee, oder in Oxford ist er, ne? Oder so. Mhm. Und also es ist einfach schön, dass du für jeden einzelnen Charakter so einen ganz kleinen Glimpse in, ja, ach, so ist es mit denen danach weitergegangen, bekommen hast.
Ja, das stimmt, das hast du schön erzählt. Also, weil es genau so ist, wie du beschrieben hast, die sind einem ja über die 7 Staffeln auch total ans Herz gewachsen. Und es gibt ja immer wieder auch Folgen, die sich wirklich dann nur einzelnen Charakteren sozusagen widmen, ne? Und wo die immer weiter auserzählt werden. Und insofern ist es auch natürlich bezogen nicht nur auf Jean-Luc Picard, sondern auf die gesamte Crew sehr, sehr versöhnlich, dass die da zusammenkommen. Und für mich wirklich das Highlight ist, also es gibt dann noch so einen sehr versöhnlichen Moment zwischen Q und Picard, weil Q ja dann zu guter Letzt, er verabschiedet sich mit so einem leicht kryptischen Hinweis, das wäre nur der Anfang der Reise und, na, also so eine Mischung zwischen Mahnung und Hoffnung. Das finde ich irgendwie ganz cool, dass das auch nochmal so ein bisschen mystisch ist. Und zu guter Letzt, es ist ja eine Tradition, dass die Crew der Enterprise, also zumindest die Offiziere, sich immer wieder zum Pokern treffen. Picard ist nie dabei. Und in der allerletzten Folge setzt sich Picard mit an diesen Pokertisch und er sagt auch noch, I should have done this a long time ago.
Das ist, glaube ich, der letzte Satz der Serie.
Genau, und ich glaube, dann wird so, also die Folge habe ich mir nicht nochmal angeguckt. Ich habe die schon ein paar Mal gesehen über all die Jahre und Dekaden, aber die habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt in der Vorbereitung. Aber da wird, glaube ich, so aus dem Pokertisch rausgezoomt, ne? Und
genau.
Die spielen dann halt miteinander und das finde ich so schön und also auch da, wenn ich nur drüber rede, kriege ich Gänsehaut, weil das auch so rührend ist. Also so ein tolles, versöhnliches Ende und plötzlich sitzt da nicht nur der Captain und der Vorgesetzte, sondern der Freund mit am Tisch.
Ja.
Und die spielen miteinander Poker.
Ja, das ist eine wunderschöne Abschlussszene.
Ja.
Ich würde gerne nochmal auf die Zeitebenen zurück. Ne? Wir haben gesagt, also wir kriegen quasi einen Blick in die Zukunft.
Mhm.
Wir kriegen aber auch eine wundervolle Verbindung zurück, wie du schon sagtest, zum Start der Serie und damit auch zu Charakteren, die lange Bestandteil waren. Denn in der Vergangenheit ist ja Tasha ja auf einmal wieder dabei.
Stimmt, ja.
Ja, und auch das finde ich irgendwie so ein wunderbares Instrument. Also das heißt, wir holen auch noch mal die liebgewonnenen Charaktere. Die ist ja ein Charakter, für diejenigen, die es nicht kennen, die gestorben ist in der Serie, eine der wenigen Hauptcharaktere.
Spoiler, hallo.
Hallo, Spoiler, genau.
Ja.
Und die kommen auch noch mal wieder zurück. Und das fand ich auch damals, weiß ich noch, so richtig geil. Boah, nach irgendwie 4 oder 5 Staffeln, wo die weg war, sehen wir Tasha ja endlich mal wieder, ne?
Ja.
Sie war, glaube ich, zwischendurch auch irgendwann noch mal dabei, aber...
Aber Björn, ganz kurz, die entscheidendere Frage ist ja, ist Dr. Pulaski mit dabei?
Leider nein.
Leider. Da streiten sich ja...
Der Fan-Favorite.
Ja, ich wollte genau. Sagen.
Ja, und Wesley ist auch nicht dabei. Aber also das hat diese Doppelfolge, die hat einfach viele Facetten, die sie zu einem wundervollen Serienende machen. Ne? Also ja. diese unterschiedlichen, erstmal das Sci-Fi-Ding, die unterschiedlichen Zeitebenen, die dann nochmal auch von Anfang bis Ende alles zusammenbinden. Das wundervolle Ende und auch ein bisschen kämpfen und also Enterprise gegen Klingonen.
Ja, ein bisschen Bums und Action.
Ja.
Ja. Und damit gelingt ja das, ich glaube, du hattest es vorhin eingangs gesagt, Björn, ist es eine Serie, die dann vielleicht, wo das Ende vielleicht frustriert, weil so viele lose Enden da sind. Und hier ist das komplette Gegenteil der Fall.
Ja.
Man hat so das Gefühl, alles wird zusammengewoben, abgebunden. Und das Tolle bei Star Trek Next Generation war und ist für mich, jede Episode ist in sich abgeschlossen. Jede Episode ist eine einzelne Geschichte. Aber es gibt natürlich das übergeordnete Ganze, ne? Nämlich die Enterprise und die Crew der Enterprise. Das wird alles so wunderbar in dieser letzten Folge irgendwie zusammengeführt. Und eben auch mit diesen Glimpses, die du angesprochen hast. Also, dass die Charaktere, dass die zukünftige Entwicklung der Charaktere gezeigt wird. Riker ist, glaube ich, Admiral, ne? Und das ist auch so schön, weil im Laufe der Serie ja auch immer wieder diese Frage, also nur aufs Beispiel Riker jetzt mal bezogen, dass im Laufe der Serie ja auch immer so hinterfragt wird, hat Riker irgendwie mal größere Ambitionen, ne? Er ist ja immer die Nummer 1, also er ist immer erster Offizier von Jean-Luc Picard, ne? Er nennt ihn ja auch immer Nummer 1. So, und aber auch das wurde immer wieder thematisiert in der gesamten Serie. Hat Riker größere Ambitionen? Will er irgendwann mal selber ein eigenes Schiff kommandieren und so weiter und so fort? Und das wird dann auch nochmal in dieser letzten Folge aufgegriffen. Und auf eine sehr, sehr coole Art und Weise aufgegriffen. Micha guckt so leicht skeptisch. Also während sich die Star Trek-Nerds komplett in Rage reden.
Na, da würde ich mich ja sogar teilweise vielleicht jetzt nicht ganz in dem Ausmaß, aber auch dazu zählen. Ich muss ja zugeben, vieles kam mir bekannt vor, aber ich hätte es jetzt gar nicht mehr so alles zusammenfügen können. Weil bei mir ist zum Beispiel hängen geblieben, gab es nicht auch sogar die Gefahr, dass die Menschheit gar nicht erst entstanden wäre?
Ja, oder das wäre es gewesen. Folge,
oder?
Das wäre es genau. Gewesen.
Also wenn was nicht gewesen wäre? Wenn Picard diese Aufgabe nicht hätte lösen können?
Genau.
Oder wenn die Menschheit nicht würdig gewesen wäre in Qs Augen?
Wenn Picard diese Aufgabe nicht hätte lösen können, dann wäre die Menschheit gar nicht erst entstanden. Weil in der Vergangenheitszeitlinie, da sind die beiden dann auch einmal auf dem Planeten Erde, wo gerade das erste Leben zu entstehen beginnt.
Ja, stimmt.
Also am Urschleim quasi dran. Und das wäre dann von dieser Verschiebung im Raumzeitkontinuum zerstört worden.
Du guckst irgendwie so eine Pfütze von Ursuppe, ne? Und Q sagt, ja, da ist es gerade passiert, du siehst im Grunde genommen nichts, aber da muss dann irgendwie Zellteilung stattgefunden haben oder was auch immer da passiert ist.
Also. Jean-Luc, du bist gerade reingetreten.
Genau.
Die Geschirrspülmittel?
Die baden gerade ihre Hände drin.
Ja.
Herrlich.
Upsi. Ja. Okay, weil das ist bei mir hängen geblieben. Und natürlich diese Schlussszene, und da gebe ich natürlich euch beiden recht, das ist wunderschön abgebunden mit dieser Pokerszene. Und da hat man dann schon den Eindruck, dass es so einen Masterplan gegeben haben könnte, ne? Dass das schon frühzeitig auch so geplant wurde, dass man weiß, wir haben mit Farpoint angefangen, wir haben mit Q angefangen, mit dieser Prüfung. Und dass sie schon wussten, egal wie viele Staffeln wir hier bekommen vom Sender, dass wir dahin nochmal zurückkehren auf diese Ursprungsfrage, ist die Menschheit würdig? Ja. Und das ist natürlich eine super Klammer.
Ja.
Brandon Brager, ne? Und Konsorten.
Ja, aber die waren ja am Anfang auch noch nicht dabei. Ja. Das war ja wirklich Gene Roddenberry am Anfang. Mhm. Insofern ist das schon interessant. Die haben sich ja auch viel emanzipiert von Roddenberry. Mhm. Gerade wenn es, ich habe letztens nochmal so eine Doku gesehen, wo es um das Thema Konflikte ging, ne? Weil in der Welt von Roddenberry gab es das ja in diesem Ausmaße nicht. Und die Autoren, die danach gehangen haben, sagten, wie sollen wir denn jetzt hier noch eine Staffel machen, wenn es keine Konflikte gibt in der Zukunft zwischen Menschen?
Ja, und es gibt auch in der Zukunftslinie wieder so eine Szene oder einen Handlungsstrang, den finde ich insgesamt in Star Trek Next Generation immer wieder wundervoll. Der passiert ein paar Mal und der betrifft Data. Und ihr hattet doch, glaube ich, auch mal in einer unserer Folgen hier Data nominiert. Ja. Bei den Lieblingscharakteren. Und was...
Du etwa nicht, Björn?
Ich hatte ja Picard in derselben Folge.
Das stimmt. Und zwei gingen nicht, oder wie?
Ja. Was ich immer wieder für ein Gefühl hatte in manchen Folgen war, Gott, ist es schön, jemanden wie Data zu haben. Ja, weil der dir einfach mit der Art und Weise, wie er denken kann, und dass er eben nicht manipuliert ist durch irgendwelche Zeitverschiebungen oder Vergesslichkeiten oder was weiß ich auch immer, dass er eben so diese verlässliche Größe ist, auf die du dich beziehen kannst. Du hebst den Finger, Micha.
Es sei denn, er hat einen Emotionschip.
Das war ja genau. Und das passiert eben in der Folge in der Zukunftslinie auch wieder, weil Picard in dieser Zukunftslinie irgendwie völlig verwirrt und hilflos ist. Was soll ich tun? Und was er wird so ein bisschen dement, hat er das Gefühl, ne? Und was ist der Rettungsanker? Wir gehen zu Data. Das ist quasi der Fels in der Brandung. Und genauso kommt es auch. Der hat wieder eine Idee und dann nimmt das ganze Fahrt aus. Und sagt, yes, we love Data.
Mhm. Hat das Ende für euch beide irgendwie gelitten von Next Generation, dadurch, dass man die Leute und die Figuren in Picard nochmal wiedergesehen hat?
Nee. Mhm.
Weil das habe ich mich eingangs gefragt, von wegen eine Schwierigkeit fand ich auch, weil du kannst dir nie sicher sein, wenn wir jetzt hier Serienenden küren, dass das nicht doch nochmal wiederbelebt wird, ja. in der einen oder anderen Form.
Hat für mich nicht gelitten. Ich fand es ganz interessant. Ich habe drüber nachgedacht und dachte, stimmt, das haben sie bei Picard dann nochmal anders aufgelöst. Also in der Doppelfolge hier ist es ja zum Beispiel so, dass Troy und Riker nicht zusammen sind. Mhm. In Picard haben sie ja eine Familie. Ja, insofern, da haben sie dann die Dinge schon nochmal wieder anders zusammengesponnen. Aber das hier war ja auch nur ein mögliches Szenario. Und das ist auch wieder natürlich ein toller Kniff nach dem Motto, es kann auch alles ganz anders kommen.
Und Björn spoilert gerade Serien, die er gar nicht nominiert. Das ist
herrlich. Das
ist faszinierend. Das ist großartig.
Das macht er so nebenbei. In
einem Nebensatz so, fump. Alle, die Picard nicht gesehen haben. Ja, einmal kurz hier den Mittelfinger.
Ich verrate mal kurz das Ende von Game of Thrones.
Ja.
Ja, nee, aber, das kommen wir ja bei meiner Nummer 2 gleich zu.
Ja, also für mich hat es der Sache auch überhaupt keinen Abbruch getan. Ich fand es bei Picard letzten Endes, fühlte es sich schon sehr nach Fanservice an, in meiner Wahrnehmung. Aber das torpediert das Ende von TNG überhaupt nicht. Und ich glaube, ich habe es euch schon mal gesagt, wenn ja, macht auch nichts. Ich wiederhole das gerne, weil diese Empfehlung, die spreche ich gerne ein weiteres Mal aus, Star Trek Strange New Worlds, große Empfehlung, diese Serie, diese sehr aktuelle Star Trek Serie zu sehen. Weil, lieber Micha, also Episodenlänge, die finde ich gerade noch okay ist und dir gefallen dürfte und einmal mehr abgeschlossene Episoden. Ich habe festgestellt, ich stehe da drauf, wenn Episoden abgeschlossen sind und ich nicht gefühlt über 17 Folgen innerhalb einer Staffel irgendwie versuchen muss, die konfusesten Handlungsstränge irgendwie zu verfolgen. Das war bei Star Trek Discovery für mich leider so.
Das ist ja auch nicht jünger, Daniel.
Das kommt auch noch erschwerend hinzu und ich freue mich schon, wenn ich weiß, was gestern war. Nein, also insofern, gestern, heute Morgen, da war es wieder, Strange New Worlds, großartige neue Star Trek-Serie, das nur am Rande. Björn, haben wir alles gesagt zu
All Good Things? Ja. Deine Nummer 2, meine Nummer 1.
Wundervoll. Du darfst gleich weitermachen.
Ich darf weitermachen. Ich mache meine Nummer 2 Und vielleicht ist es ja ein Wink mit dem Zaunfall, dass ich die jetzt quasi als meine letzte Nominierung hier heute tätige, weil meine Nummer 1 ja gerade schon dran war. Und meine Nummer 2 ist Breaking Bad.
Habe ich auch geahnt.
Ich habe es vermutet.
Nicht nur, dass das eine der besten Serien aller Zeiten ist. Vielleicht ist es die am besten erzählte Serie aller Zeiten. Sie hat es auch geschafft, diese Serie zu einem zufriedenstellenden, es war ein überraschenden Ende zu bringen, das kein Fanservice ist und kein Happy End ist und dennoch die Dinge so aufgreift, wie sie plausibel am Ende dieser Erzählung hätten stattfinden können. Ich habe an anderer Stelle ja schon nochmal eine Inhaltszusammenfassung gemacht, deswegen kurz und knapp, wir lernen in Breaking Bad den Chemielehrer Walter White kennen, der von einer Krebserkrankung erfährt. Ich kürze es etwas ab, beschließt, sehr viel Geld zu verdienen auf seine letzten Jahre, die er noch hat, als Meth-Hersteller und Dealer, um damit seiner Familie möglichst viel Geld zu hinterlassen. Was wir auch am Anfang schon erfahren, ist, dass dieser Walter White, der ist nicht nur ein durchschnittlicher Chemielehrer, sondern der scheint in Sachen Chemie ziemlich brillant zu sein. Und hatte vor einiger Zeit mit einem damaligen Freund eine Firma gegründet. Und dieser Freund hat ihn aber scheinbar übers Ohr gehauen bei dieser Firma und ist mit seiner Idee, seiner chemischen Idee, könnte man sagen, steinreich geworden, während er dann am Ende nur noch ein normaler Highschool-Lehrer blieb. Und dieser grundlegende Impuls, der für ihn auch ein Antreiber von Verbitterung war und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass er ein ultrakrimineller, brutaler, emotionsloser Mörder wurde. Nicht nur Drogendealer, sondern Mörder wurde. Dieser Stachel in ihm, der wird jetzt am Ende wieder ein Stück weit mit aufgegriffen. Das Ganze kommt nämlich so zum Ende, dass Walter im Fernsehen sieht, wie dieser ehemalige Freund und seine Frau und dessen Frau, die Multimillionäre geworden sind mit Walters Idee, sich über ihn quasi lustig machen und ihn so ein bisschen denunzieren. Sie denunzieren ihn. Und da beschließt er quasi dem Ganzen, auch gezeichnet durch seinen Krebs, aber diesem Ganzen ein Ende zu bereiten, und zwar folgendes. Er fährt zu diesem Freund hin, in dessen Bonzenvilla, und mit einem kleinen Trick überzeugt er dieses Ehepaar, Millionen von Dollar, die er in Bargeld auf den Tisch packt, anzunehmen und seinem Sohn, sobald dieser 18 ist, als Spende zu zahlen. Weil er selber dieses Geld an seinen Sohn, seine Familie nicht mehr vermachen kann, dadurch, dass so ziemlich jede Behörde ihn auf dem Kicker hat und jeder wüsste, das ist das Geld, was er durch Drogen gemacht hat und es konfiszieren würde. Das heißt, er erfindet diesen Weg, um das Geld am Ende seinem Sohn, seinen Kindern zugutekommen zu lassen. Er benutzt also die nochmal letztendlich dafür. Und dann besorgt er sich ein Maschinengewehr, was er so ein bisschen selbstständig handwerklich verbaut, im Kofferraum seines Autos platziert. Und alle, die was gegen ihn in der Hand haben, quasi niedermetzelt. Dabei gleichzeitig Jesse Pinkman befreit, den er auf übelste Art und Weise im Laufe der Serie missbraucht und hat und dessen Tod er eigentlich am Ende sogar noch haben wollte vorher. Den befreit er am Ende und der lässt ihn auch laufen. Er gesteht seiner Frau, Skylar, das erste Mal, dass es ihm gar nicht um das Geld ging, dass es ihm gar nicht um die Familie ging, sondern dass er das Ganze nur gemacht hat, weil er es für sein Ego brauchte und für seinen Spaß. Also es gibt eine Form von Läuterung. Oder Selbsterkenntnis, sagen wir es mal so. Am Ende stirbt er. Und das heißt, er kommt nicht davon. Der Krebs, der holt ihn am Ende ein. Er hat darüber seine ganze Familie verloren, aber wenigstens am Ende eingestehen können, dass er das nur für sich selbst gemacht hat. Und dennoch bleibt eben dieser positive Aspekt, dass wenigstens für seine Familie gesorgt ist und dieser Freund da auch ein Stück noch einen Beitrag zu leisten muss, dieser ehemalige Freund. Ist er Erinnert ihr euch daran?
Ja, ich überlege gerade, wie ich mich daran erinnere. Ist er nicht verwundet zum Schluss?
Ja. Er wird von diesem automatisch schießenden Maschinengewehr, was, ja, in seinem, was er in seinem Auto aufgebaut hat, was dann alle abmetzelt, wird er auch getroffen und verblutet dann daran
im Kopf. Ja, ja, genau. Also, weil du den Krebs nochmal angesprochen hattest, aber es war tatsächlich diese Verwundung, ne? Weil er liegt ja dann irgendwie auf dem Boden und du siehst ja, also er bricht ja plötzlich zusammen und dann liegt er da und ich glaube, du siehst dann auch so eine Blutlache von ihm.
Ja. Und dann kommt die Polizei.
Genau, und da wird, glaube ich, auch so rausgezoomt, ne? So, ja, so Vogelperspektive und dann siehst du eigentlich schon die ganzen Spezialeinheiten in seiner Nähe. Ja, ja. Ja. Also du hast völlig recht, von der Erzählung, von der Erzählweise tatsächlich eine der besten Serien. Auch sehr überzeugend gelöst. Also das Ende ist sehr, sehr überzeugend. Ne? Also es ist jetzt nicht, ich weiß noch, dass ich, als ich die Serie damals gesehen hatte, hatte ich immer so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht zu krass, zu konstruiert am Ende sein wird. Aber ich fand, das hat sich irgendwie total gut eingereiht und das ist so eine Achterbahnfahrt, ne? Wie man mit Walter White empfindet und wie man mit ihm leidet und wie man ihn verabscheut für all das, was er tut, aber ganz oft eben auch so eine merkwürdige Form von Sympathie dann wieder irgendwie plötzlich aufkommt. Und für mich war das tatsächlich auch so eine Form von Erlösung in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, nach all den Gräueltaten, die er auch im Laufe dieser Serie vollbracht hat, darf er eigentlich nicht überleben. So. Ja. Also insofern war das auch so ein bisschen, ja, diese Erlösung zum Schluss, dass man gesagt hat, gut, jetzt ist es auserzählt und jetzt so ist es auch gut so.
Tolle Serie. Und Björn, ich finde, dass du das gerade besser rausgearbeitet hast, als ich es damals wahrgenommen habe, diesen eigentlichen Antrieb. Vielleicht liegt es auch daran, dass es schon zu lange her ist. Ich habe die auch nur einmal gesehen. Was heißt du? Also ich habe, wie die meisten wahrscheinlich, wenn sie es gesehen haben, einmal gesehen. Und mir war das gar nicht mehr so klar. Tatsächlich diese Rückbesinnung auf den Anfang und auf diese Geschäftspartnergeschichte und dass er die tatsächlich nochmal aufgesucht hat, ist mir total entfallen. Und es macht möglich ja dann auch, gibt ja wirklich dann auch Sinn, weil man im Nachhinein ja auch viel mehr versteht, dass es dann gar nicht, weil sonst wäre diese Wandlung ja gar nicht möglich gewesen, von der alle reden, ne? Vom beliebten Highschool-Lehrer, vom harmlosen Highschool-Lehrer zum Drogenbaron. Das ist ja nur möglich, wenn es schon vorher angelegt ist, ja, tief verwurzelt ist, aber halt nicht so offensichtlich ist. Und das habe ich, als ich es geschaut habe, nicht so wahrgenommen. Das habe ich jetzt eben durch dich gerade nochmal gehört. Ich habe es auch danach gelesen, sodass man es vielleicht wirklich, dass ich es nochmal schauen müsste. Mir war das damals nicht deutlich genug. Vielleicht bin ich da aber auch einfach nicht sensibel genug.
Das glaube ich nicht, Micha.
Oder nebenbei zu vielen anderen Sachen.
Hast du,
Björn, zu viel gebügelt.
Björn, hast du eigentlich Better Call Saul komplett gesehen?
Nee, ich habe Better Call Saul nicht zu Ende gesehen.
Da ist das Ende auch cool, Björn, weil ganz zum Schluss.
Soll ich sagen, was es ist? Habe ich natürlich, weiß ich.
Gelesen?
Nein,
ich gesagt, brauchst jetzt nicht noch, nein, mehr Serien-Spoiler.
Wenn du sie nicht nominierst, aber du hast ja keine mehr. Du hast ja keine mehr übrig. Das können Micha und ich noch entscheiden, aber du nicht.
Du nicht.
Sagen wir es mal so, ich habe das Ende gelesen und es erscheint mir weniger zufriedenstellend als Breaking Bad, aber ich weiß, viele finden es auch gut. Better Call Saul ist schon eine geile Serie. Hatte ich ja an anderer Stelle auch schon mal hierüber gesprochen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Es wurden am Ende doch wieder einige Staffeln, einige Folgen mit Stundenlänge. Und ne, dass ich Breaking Bad gesehen habe, war noch in einer anderen Lebensphase. Ja, da war noch ein bisschen mehr Zeit da.
Das stimmt. Ja, sehr gut.
Der Walter weiß.
Walter Weiß, der Heisenberg.
Ja, macht Heisenberg. Ja. Micha, wer ist dein Heisenberg?
Wer ist mein Heisenberg? Meine Nummer 1 hatte nur 2 Staffeln. Ich bin immer sehr pragmatisch unterwegs, ne? Vorhin
im letzten eine Staffel, ich 4 Folgen. Ich habe eine Ahnung.
Oh, okay. Ja, sag mal.
Fleabag,
meine Nummer 1. Sehr gut, Björn.
Ja. Hatte ich auch auf der Liste, ja.
Ach, okay, hast du es dann weitergeschaut, ja?
Ich habe es zu Ende geschaut,
wir hatten mal, okay, weil wir hatten mal drüber geschaut, da warst du am Anfang nicht so angetan. Aber darüber können wir vielleicht später
noch. Ja.
Wir holen mal alle ins Boot, so richtig inklusiv.
Hol mich da auch mit ab, ja. Ich sitze da mit drin.
Ich hole dich jetzt ab. Bleib stehen am Straßenrand.
Ja.
Ich hole dich jetzt ab. Also britische Tragikomödien-Serie, würde ich sagen, von 2016 bis 2019, lief bei der BBC. Und es geht um eine junge Frau, die namenlos bleibt in der Serie, wird aber Fleabag eben als Titel genannt und ich glaube auch im Drehbuch, aber sie hat eigentlich keinen richtigen Namen. Das ist eher so ein Spitzname. Und dieser Frau, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, folgen wir im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um ihr Liebesleben als Single und das Verhältnis zu ihrer Familie insbesondere. Weswegen wir ihr folgen. Also die eine der Besonderheit ist, dass es oftmals mit der vierten Wand gebrochen wird. Das heißt, die Hauptfigur dreht sich in manchen Dialogszenen, die sie mit anderen hat, zur Kamera und spricht uns direkt an. Und das passiert während der Gespräche mit anderen. Also sie gibt dann irgendwelche Kommentare, die teilweise sehr witzig sind, manchmal sehr sarkastisch sind und lässt das immer wieder einfließen. Und geht auch viel um Sex, den sie hat mit wechselnden Partnern. Und im Verlaufe der Serie wird die Serie düsterer. Der Ton wird düsterer. Und wir finden im Laufe der Serie, jetzt gehen wir so in diesen spoilerigen Bereich, so, dass das Fleabag von Schuldgefühlen und von Trauma geplagt wird. Lassen wir es vielleicht damit. Und wir merken, dass dieses Sprechen, uns ansprechen als Publikum, als Zuschauer, ist eine Art von Abwehrmechanismus, mit der sie ein bisschen überspielt, dass sie sich nicht mit ihren eigenen Gefühlen und schon gar nicht mit den Gefühlen von anderen ernsthaft auseinandersetzt. So habe ich das zumindest verstanden. Und das ist für sie halt dieses direkte Ansprechen aus der Situation, wo sie gerade mit jemandem spricht, rausgehen, sich kurz zur Seite dreht und uns anspricht als Zuschauer. Im Laufe der zweiten und letzten Staffel entwickelt sie eine echte Beziehung zu einem Mann. Da lassen wir jetzt mal weg, das wird sehr kompliziert. Also zu einem Mann, wo wirklich echte Gefühle am Start sind, von beiden Seiten. Und es gab einen Schlüsselmoment für mich in der zweiten Staffel. Das war nicht ganz am Ende. Aber sie hat wieder so eine Situation. Sie ist mit diesem Mann zusammen. Die sprechen gerade über ein ernstes Thema. Und dann dreht sie sich wieder zu uns und macht halt wieder so einen snarky Kommentar zu uns, der auch witzig ist, ne? Und zum ersten Mal in dieser Serie reagiert das Gegenüber, also ihr Gesprächspartner der Szene, meinte von wegen, was war das denn gerade? Und das war wirklich so ein Eye-Opener für mich. Mhm. Also du sprichst, die ganze Staffel kriegst du mit, wie sich die Hauptfigur mit dir teilweise unterhält als Zuschauer, aber die anderen kriegen das gar nicht mit, weil es halt nur für dich gedacht ist als Zuschauer. Und zum ersten Mal scheint jemand in der Szene das mitzubekommen. Der sagt von wegen, was war denn das gerade? Irgendwie warst du gerade weg. Das heißt, irgendjemand kommt dir auf die Schliche. Die Art, mit der sie mit anderen Leuten umgeht, mit sich selbst umgeht, ist zumindest diesem Mann, in den sie verliebt ist, merkt das. Mhm. Das war schon ein geiler Moment. Ja. Und jetzt komme ich zu dem Finale und zu den letzten Szenen. Also die beiden sitzen an der Bushaltestelle und gestehen sich ihre Liebe, aber aus verschiedensten Gründen können sie nicht zusammen sein. Und will das jetzt nicht ausufern lassen.
Und der
Mann, ja, aber das macht es jetzt noch mal komplizierter. Also, die können nicht zusammen sein, der Mann geht, Fleabag bleibt zurück. Und jetzt wäre klassisch der Moment, wo Fleabag sich zu uns dreht und das kommentiert, was gerade passiert ist. Und das tut sie aber nicht. Sie geht, steht auf von dieser Bushaltestelle, gibt uns einen letzten Blick und den kann man nur so verstehen als Abschied und geht weg. Und zum ersten Mal bleiben wir als Zuschauer zurück und sie geht alleine ihres Weges. Mhm. Und das ist dann wirklich so ein Zeichen, weshalb es mir so gut gefällt, ist, dass das halt wirklich eine Symbolik hat, dass sich in ihrem Leben was geändert hat und dass sie bereit ist, eben nicht mehr diesen Klassenclown zu spielen, der alle Situationen, die ein bisschen emotional ehrlich werden, versucht durch einen Gag oder durch eine Sexanspielung irgendwie zu entschärfen, sondern sich wirklich den Gefühlen stellt.
Hast du gar eine Erinnerung, dass sie sich umdreht und so mit dem Kopf schüttelt ein bisschen?
Stimmt, genau, du hast recht. Genau, diesmal nicht oder nicht mehr. Ja. Ja, stimmt, du hast recht.
Ja, das ist ein geiles Serienende. Ich hatte es, wie gesagt, auch bei mir auf dem Schirm. Du hattest mir die Serienempfehlung ja mal gegeben und ich habe die erste Folge angefangen und konnte nicht so richtig damit was mit anfangen. Und dann dachte ich aber, nee, gib dem noch mal eine zweite Chance. Und dann habe ich die beiden Staffeln auch wirklich weggebinged. Und das ist ja auch eine absolute Serienempfehlung. Also das, ne, A sind es nur zwei Staffeln, kann man mal reinschieben. Und es ist halt was völlig anderes als das, was man sonst so sieht. Micha hat ja gerade ausführlichst erzählt, warum und wieso. Aber auch in vielen Handlungssträngen außerhalb der partnerschaftlichen Themen mit ihrer Mutter, also mit den Eltern da, ne, und der Schwester und so weiter, gibt es viele schöne School, also und auch cringy und Momente. Also es ist ja teilweise so, man leidet ja ein Stück mit ihr und gibt auch so fast die Hoffnung zwischendurch mal auf. Und jetzt, das kann doch nicht wahr sein, ne? So, insofern ist das eben tatsächlich auch eine Erlösung am Ende, ein Stück weit die Hoffnung, dass es jetzt endlich anders gekommen ist. Und es ist ja auch ein Bruch der Erzählung, also dieser Geschichte mit der vierten Wand. Also das wird ja damit auch aufgelöst, ist auch charmant gemacht.
Ja, ich glaube, das ist ein krasser Effekt. Also dieser Bruch, ne? Also wenn man gar nicht damit rechnet und wenn das auch noch quasi das Serienende begründet, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich muss es mir auch einfach nur vorstellen, weil ich habe die Serie nicht gesehen und muss gestehen, die ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Also ich weiß nicht, ob ich anwesend war, als diese Empfehlung mal ausgesprochen wurde. Also körperlich an und
ich kann den Gerichtsschreiber bitten, die nochmal vorzulesen.
Genau, ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Genau, nee, also vielleicht körperlich an und geistig abwesend, das möchte ich gar nicht ausschließen. Klingt aber auch total interessant und wie du ja gesagt hast, Micha, zwei Staffeln, das lädt ja dazu ein, das mal nachzuholen. Wie viele Folgen sind es pro Staffel?
Oder insgesamt? Eine Handvoll. Also es ist, ja, das sind okay. 6 Folgen oder so, Björn. Also es,
ja, nicht viel.
Ist typisch britisch, ne?
Ja.
Das ist ein halbes Dutzend pro Staffel.
Ja. Ja.
Übrigens bei Prime Video verfügbar.
Mm, sehr gut.
Ja. Da ist jemand. Die haben sie auch gekniet, noch eine dritte Staffel zu machen, hat sie sich aber erfolgreich geweigert. Also Phoebe Waller-Bridge spielt die Hauptrolle und basiert auch auf, also hat auch die Bücher geschrieben. Und basiert auf ihrem Ein-Personen-Theaterstück, zumindest Staffel 1. Mhm. Das ist auch nochmal interessant, wie sie das dann in eine andere Darstellungsform übersetzt hat und wie gut das funktioniert. Und wenn man überlegt, das deckte Staffel 1 ab und sich dann im Nachhinein noch zu überlegen, okay, man macht eine zweite Staffel und dann so eine überzeugende Punktlandung hinzulegen mit dem Finale, schon Respekt.
Mhm. Zweite war fast noch besser, fand ich. Mhm.
Es klingt jetzt auch so dramatisch, ne, so wie ich das vielleicht jetzt erzählt habe, um das zu verdeutlichen, aber ist auch extrem witzig, die Serie.
Mega
auch
witzig.
Sehr, sehr derb. Also darauf muss man sich auch gefasst machen. Also wenn man die erste Minute übersteht, wo es gleich ans Eingemachte geht von den Gags und so, dann kann man da, kommt man da durch.
Also ja, und tragisch, wie du gesagt hast. Mhm. Es ist wirklich immer noch auch eine Mollnote dabei. Wo man wirklich traurig ist damit, dass es ihr so geht.
Also vielleicht nicht für die ganze Familie.
Teile davon. Familie ab 16.
Teile davon, ja.
Und dann guckt man getrennt.
Okay. Also schon mit Fremdscham, ja. Du hast gesagt, so, es gibt so diese cringy, ja, Moments.
Ja, also es ist halt sehr explizit. Es wird, also diese auch diese Sexszene, damit geht es, glaube ich, auch direkt in der ersten Folge ziemlich stramm los. Ist schon.
Du hast gerade heiß gemacht.
Ja, überzeugt. Gekauft.
Heiß wie Frittenfett.
Gekauft.
Micha, so diese ganze Geschichte mit dieser Figur, die sie da klaut bei ihrer Mutter oder Schwiegern, ja, ist auch abgefahren.
Yeah. Ja, also sie hat eine Menge Probleme, eine Menge Baustellen bei Fleabag, an denen man arbeiten könnte.
Ja. Ist übrigens, weil du sagtest, ich hast du es noch weitergeguckt? Ja, ich habe es weitergeguckt und ich habe es dann auch richtig genossen. Das zweite, es ist mir jetzt ein zweites Mal mit einer Serienempfehlung so gegangen, das nur am Rande, mit Krank Berlin.
Ja.
Nachdem,
ja,
ich dir letztes Mal gesagt habe, Micha, dass ich es nicht weitergeguckt habe, weil ich die ersten, ja, Minuten so scheiße fand.
Ja.
Und du dann meintest, nee, ist aber in der Serie stimmig. Da habe ich gedacht, okay, dann guck wenigstens die erste Folge zu Ende und ich habe den Rest jetzt geguckt. Super geil.
Cool, ja.
Super. Das war ja auch, ja, ich erinnere mich. Also das hattest du uns beiden, glaube ich, sogar geschickt und,
ja,
wärmstens angepriesen, ja.
Ja, darüber.
Ja, wow, schön.
Hm. Ja. Daniel, ja, dann bin ich schon durch, genau.
Ja.
Ja.
Gebührt dem Daniel jetzt der Abschluss für heute?
Das wird jetzt wenig überraschend.
Ja.
Das wird wenig überraschend. Ja,
ich geb dir die DVD zurück.
du, ich habe das mittlerweile auch im digitalen Format, also ja, behalt mal ruhig.
Ich schreibe das schon mal auf, ja, hier, ich heirate eine Familie.
Ja, genau, mit Peter Weck und Thekla Carola Wied.
Ne? So.
So, nee, natürlich geht's bei mir auf dem ersten Platz um die Sopranos und um die letzte Folge dieser Serie, die heißt Made in America. Staffel 6, Episode 21. Staffel 6 war so eine merkwürdige Doppelstaffel, also eigentlich so eine verkappte siebte Staffel. Ich weiß auch nicht, wieso, weshalb, warum. Ja, aus dem Jahr 2007. Und über diese Serie habe ich auch schon in diesem Podcast häufiger berichtet. Ich habe sie euch beiden mehr als ein, zwei, drei Mal wärmstens ans Herz gelegt. Jetzt müsst ihr durch diesen Spoiler durch, so leid mir das tut. Der Spoiler ist auf der einen Seite ein bisschen krass, also was das Ende angeht. Auf der anderen Seite ist das auch wieder nicht. Und aus meiner Sicht tut es der Sache null Abbruch, diese gesamte Serie zu sehen. Lohnt sich. Lohnt sich auch heute noch, auch für eine Serie, die jetzt 20 Jahre oder sogar über 20 Jahre alt ist. Ich glaube, 1999 fing sie an und ging dann eben über 8 Jahre. Also, Familie Soprano, und das meint jetzt ausnahmsweise in dieser Szene, in der Schlussszene, wirklich die kleinste, den kleinsten Kreis der wirklichen Familie, also nicht Familie im mafiösen Sinne, sondern Vater, Mutter, Tochter, Sohn, die sind alle zum Essen in so einem Diner verabredet. Und erst kommt das Familienoberhaupt, Tony Soprano geht halt in den Laden, ist der Erste und setzt sich schon mal hin und fängt an. Da gibt's irgendwie so kleine Jukeboxen an den Tischen, die so auf den Tischen stehen, und er blättert so die Songs durch und man hört auch die Musik dazu. Irgendwann fängt er an, sich mit der Speisekarte zu beschäftigen, und dann kommt als nächstes seine Frau Carmella. Und vielleicht schon mal vorweg: Das Krasse an dieser Szene ist der Schnitt. Also der wirkliche Mindfuck entsteht eigentlich durch den Schnitt in dieser Szene, weil jedes Mal, wenn jemand zur Tür reinkommt, ne, dann ertönt so eine Bimmel, wie man das so kennt, irgendwie aus diesen Läden, in diesen Filmen. Und dann folgt ein Schnitt auf Tony, wie er zur Tür schaut. Und wenn man jetzt die gesamte Serie kennt, also nee, man muss sie eigentlich nicht kennen, aber man erahnt es vielleicht, wenn man eben weiß, es geht eben um diese Mafia-Familie. Und da ist niemand hundertprozentig sicher in diesem Milieu, sage ich jetzt mal. So, ne? Und da werden Leute auch mal sehr schnell aus dem Leben gezogen, die in der Folge davor noch eine bedeutende Rolle gespielt haben. Und deswegen entsteht durch diesen Schnitt schon so eine merkwürdige Spannung. So, also jedes Mal, wenn jemand zur Tür reinkommt, das sind halt irgendwelche Gäste, die in dieses Diner kommen, und mal sehen die ganz normal aus, mal denkst du, boah, sieht jetzt irgendwie zwielichtig aus, weiß ich nicht. So, also auf jeden Fall aber auch Carmella, seine Frau, Tonys Frau, kommt rein. Irgendwann kommt wieder ein anderer Typ rein und wieder Schnitt auf Tony, der zur Tür guckt. Und direkt hinter diesem Typen kommt aber AJ, der Sohn von Tony, und dann sitzen sie da zu dritt. Und so geht es immer weiter. Und die Tochter, Meadow, ist die letzte im Bunde. Da sieht man da noch, wie sie vor der Tür versucht, sich da verzweifelt in so eine Parklücke reinzukurbeln. Und es dauert irgendwie alles. Und zwischendurch kommen immer wieder Leute ins Diner rein. Und ja, und man weiß halt eben nicht, ob diese Menschen, die da so reinkommen, ob die einfach nur was essen oder trinken wollen oder was anderes vorhaben. In dem Moment, wo Meadow zur Tür reinkommt, wird wieder auf Tony geschnitten. Man sieht als letztes Tony mit einem nicht eindeutigen Gesichtsausdruck. Dann kommt ein abrupter Schnitt auf Schwarz. Kein Ton, 10 Sekunden schwarze Stille, und dann kommt der Abspann. Ich fand's total krass. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe die Sopranos tatsächlich mehrmals gesehen. Das erste Mal, es hat mich komplett weggehauen, weil ich dachte, wie, was, hä? Ich dachte, die DVD ist kaputt. Ich dachte, der Fernseher ist kaputt gegangen. Ich dachte, irgendwas so. Es war wirklich schwarze Stille, und dann kam aber wirklich nach quälenden, wahrscheinlich 10 Sekunden, so würde ich sagen, kam dann der Abspann. Und damit sollte dieses epische Machwerk von Serie enden. Und ich find's gut. Ich find's richtig gut.
Fandest du es damals auch schon gut? Oder warst du eher enttäuscht?
Nee, enttäuscht trifft es nicht. Ich war irritiert. Ich war erstmal total irritiert und überfordert und wusste das gar nicht so richtig einzuordnen. Und das kam dann mit der Zeit. Ja, und wenn man ein bisschen im Internet mal dazu recherchiert, es gibt natürlich alle möglichen Interpretationen und Auslegungen. Also natürlich gibt es die Interpretation, dass Tony erschossen wird, dass einer dieser zwielichtigen Typen, die da in das Diner reinkommen, halt ein Attentäter ist und Tonys Leben beendet.
Oder Herzinfarkt, glaube ich, gibt es auch, ne? Als Theorie oder so?
Die kenne ich nicht tatsächlich.
Okay.
Also Herzinfarkt. Und ich hatte mir letztens diese Szene nochmal angeschaut. Da würde ich sagen, gibt es nichts, was auf einen Herzinfarkt hindeutet. Also wüsste ich jetzt nicht, weil er guckt eigentlich eher kritisch fragend in die Kamera. Also im Grunde genommen so zur Tür. Mhm. Aber es ist halt eben nur ein so kurzer Moment, dass man nicht wirklich weiß, schaut er jetzt wirklich zu seiner Tochter und ist aus irgendeinem Grund irritiert oder schaut er auf eine andere Person, die ihm möglicherweise nach dem Leben trachtet? Eine andere Interpretation ist genauso, nichts passiert, das Leben geht weiter und die Geschichte endet halt einfach so. Ja? Und eine weitere Perspektive ist im Grunde genommen so eine Metaebene, also nicht Toni stirbt, sondern die Sicht des Zuschauers auf ihn und auf die Familie endet. Feierabend, keine Einblicke mehr. Ja. David Chase, der Macher hinter den Sopranos, der wurde natürlich auch dazu gefragt. Er hat sich lange, lange Zeit nicht geäußert. Und dann gab es mal wieder so Andeutungen. Da wurde natürlich alles reininterpretiert und überinterpretiert. Ich glaube, was ein guter Kompromiss ist aus alledem, was dazu jetzt eben gemutmaßt wurde, ist, dass er ein Ende schaffen wollte, das nicht Erwartungen erfüllt. Also Erwartungen, die man in die Richtung haben könnte, dass die Serie mega brutal endet, weil die Serie teilweise wirklich sehr brutal ist in diesem ganzen Mafia-Milieu. Also es gibt kein blutiges Finale, es gibt keinen abschließenden Sieg über irgendwas oder über irgendjemanden, weil es natürlich auch gerade in der letzten Staffel geht es da richtig zur Sache, wie sich die New Jersey-Familie und die New York-Familie da in die Flicken bekommen. Und so ein offenes und geradezu, also irritierend oder verstörend, würde ich sagen, so ein verstörendes Ende, das passt total gut zu dieser Serie, weil auch vieles in dieser Serie sehr unvorhersehbar daherkommt und insofern ist auch das irgendwie nicht vorhersehbar, es gibt keine klare Auflösung. Das ist auf der einen Seite vielleicht ein Stück weit unbefriedigend, ich finde es aber in Bezug auf die gesamte Serie für total passend. Hat ein bisschen gebraucht bei mir, aber trotzdem hat es die letzte Folge der Sopranos auf die Eins geschafft.
Ist er denn in deinem Kopf gestorben? Oder ist die Frage falsch gestellt und stellt sich die bei dir gar nicht?
Die stellt sich bei mir gar nicht. Ich kann beides gleichberechtigt nebeneinander stellen. Also er ist nicht gestorben und das Leben geht genauso weiter. Oder er stirbt vielleicht an einem anderen Tag durch einen Attentäter oder was auch immer. Damit spielt die Serie auch. Es gibt auch einen der Protagonisten, der bringt es in einer Folge auch auf den Punkt und sagt im Grunde genommen, ja, es kann jeden Tag vorbei sein. Also wenn man Dinge tut, die wir tun, wenn man in dieser Gesellschaft lebt und diese Jobs macht, die wir halt machen, dann kann es jeden Tag vorbei sein. Also ne, insofern, die Serie spielt und kokettiert ja irgendwie auch damit. Insofern finde ich es gut, wie du es gefragt hast, weil sich die Frage für mich so gar nicht stellt. Hätte passieren können, hätte nicht passieren können, ist halt eben komplett offen und
ja. Ich habe irgendwann mal so einen Basketball-Podcast gehört und
ach, du warst das.
Auf einmal sind die in irrer Geschwindigkeit zur finalen Szene von The Sopranos gekommen. Mhm. Und deswegen hatte ich da war so ein Spoiler-Arsch halt, ne? Und deswegen wusste ich, dass die Serie mit einem schwarzen Bildschirm geendet ist, aber ich wusste nicht, was ist sozusagen der Kontext. Und du hast ihn ja gerade etwas erläutert. Und ich muss für mich sagen, ändert für mich jetzt nichts daran, ob ich die Serie sehen würde oder nicht. Mhm. Verdirbt das Ende nicht, aber macht jetzt, ist auch nicht der mega Anreiz, sie zu gucken, wenn man sie stattdessen noch nicht geguckt hat. Ja. Ich verstehe aber gut, warum das ein Ende ist, mit dem man als eingefleischter Fan leben kann. Ich weiß noch, dass damals, als die Sopranos zu Ende gegangen sind, war das Ende ein Riesenthema. Mhm. Und ich finde, so mit ein bisschen Abstand kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Wahrscheinlich einfach, weil es das Ende generell war und die Sopranos ein Thema war, deswegen war das auch ein Ende. Aber es erscheint mir jetzt erstmal eine gelungene Version eines Abschlusses, der eben Dinge offen lässt, die aber trotzdem stimmig sind zum gesamten Erzählkontext. Insofern eher etwas, was positiv zu sehen ist.
Ich glaube, das Entscheidende ist, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn ich nicht heute sterbe, dann sterbe ich einen anderen Tag. Also in dem Metier ist die Lebenserwartung begrenzt.
Ja.
Und das ist ja wirklich fast schon was Philosophisches, ne? Irgendwann sterben wir alle. Und wenn du bestimmte Berufe ergreifst, wahrscheinlich früher als in anderen Berufen. Insofern ist es dann nicht mehr entscheidend, ob Tony Soprano in diesem Diner stirbt oder eine Woche später oder 3 Jahre später erschossen wird.
Ja.
Oder vielleicht auch normal in seinem Bett irgendwie einschläft oder so.
Mhm.
Insofern fand ich das schön, ohne jetzt die Serie komplett, ich habe wirklich nur einen kleinen Teil davon gesehen, aber dass sich die Serienmacher oder der Serienmacher dem wirklich verweigert hat, diesen klassischen Shootout, Showdown, wo es nochmal richtig blutig wird.
Ja.
Ähnlich wie es jetzt bei Breaking Bad war, aber da hat es auch funktioniert. Aber gerade bei so einer Mafia-Serie, wo du von Anfang an bei jemandem bist, der damit sein Geld verdient, ein Gangster zu sein, da finde ich das eigentlich sehr charmant, dass man sich dem verweigert.
David Chase hat das gut gemacht. Also er hat das, aber das kann ich so mit Abstand sagen. Hätte ich das gestern gesehen, würde ich das heute, glaube ich, anders sagen. Aber das braucht ein bisschen. Also es braucht Zeit. Es braucht Zeit, das irgendwie anzunehmen und das einzuordnen und zu sagen, hey, also gemessen an der Serie und auch das, was du eben nochmal wiederholt hattest, Micha, jeder Tag könnte der letzte sein, bezogen auf den Hauptdarsteller. So gesehen ist es total passend.
Ja,
aber ist ganz kurz, ja. ganz kurz, um das nochmal ganz kurz abzuschließen. Ihr wisst schon, ne, dass ihr mit Sopranos, mit Next Generation und mit Breaking Bad 3 Serien gewählt habt, die alle im Kopf von Tommy Westphal, dem kleinen autistischen Jungen aus Chefarzt Dr. Westphal, spielt. Ne? Das wisst ihr schon.
Ja.
Das ist alles nicht passiert.
Ja, genau so ist es. Ach so, das ist nicht passiert, Next Generation?
That's a bummer.
Gut. Dann machen wir jetzt mal ein Ende wie bei Sopranos und ich drücke hier auf Verlassen.
Darf ich noch super sagen? Nein.
Das wäre ja wieder zu viel des Juden. Du kannst mal kurz mit einem vielsagenden Gesicht zur Tür blicken.
Ich schüttel meinen Kopf. Feedback.
Ja.
Herrlich.
Dann sind wir einmal durch mit unseren Nominierungen für die Top 3 Serienenden. Wir haben noch Feedback von Hörerinnen und Hörern.
Ja, wir haben nämlich Feedback von unserem Stammhörer Benny bekommen und der am Anfang lästert er über mich, über meine Top 3 Irrtümer und dann spricht er über seine eigenen Top 3 Science-Fiction-Filme.
Ich kenne den wahren größten Irrtum, die Nummer 1 von Micha aller Dreipod-Irrtümer ist nämlich die Folge 51, die 3 größten Dreipod-Irrtümer. Das ist definitiv deine Nummer 1, Micha. Aus dem Nichts diesen deutschsprachigen Song Bilder von dir zu bringen, der wie eine chinesische Wasserfolter ist und dann sogar noch dafür dein 1 und 2 zu fusionieren als gönnerhaftes Angebot. Heieiei, das ist übel, aber Micha, wir waren schon noch nie auf einer Wellenlänge, was Musik angeht. Kommen wir lieber zu den Filmen. Auf Platz 3 bei mir Interstellar. Toller Film, sehr viele fantastische Ideen drin, bildgewaltig, inhaltlich interessant und auch überraschend, wenn man ihn nie gesehen hat, gibt's da ja ein paar große, ich sag mal, Plot-Twists. Auf Platz 2 wähle ich Terminator 2 Judgment Day. Den Film habe ich schon mal genannt, er war Top 3 bei den 90er-Jahre-Filmen bei mir. Und sehr, sehr lange war für mich Terminator 2 Judgment Day einer der besten Actionfilme aller Zeiten, aber nie ein Science-Fiction-Film in dem Sinne. Das war für mich eher der zurückliegendere Part an dem Film. Aber da ja die meisten Science-Fiction-Filme ein Mischmasch aus beiden sind, muss ich jetzt nach erneuten Angucken auf 70 mm vor kurzem im Kino nochmal gesehen sagen, nein, es ist auch ein fantastischer Science-Fiction-Film, der sich auseinandersetzt mit dem Kampf Maschine gegen Mensch und vor allem es geht um Humanismus am Ende. Es geht darum, dass eine Maschine es schafft, am Ende zumindest zu lernen, was Humanismus ist, auch wenn sie es selber nicht in der Lage ist, es jemals selber zu können. Kommen wir zu meiner 1, Blade Runner Director's Cut von Ridley Scott. Und es ist definitiv der Director's Cut und nicht der ursprüngliche Cut. Denn ich weiß noch, wie ich damals als wahrscheinlich 14-, 15-Jähriger das Glück hatte, den ursprüngliche Fassung im Royal Palast einzusehen. Im Sommer hatten die dort ein paar ältere Filme nochmal gezeigt, auf großer Leinwand. Und ich weiß, dass ich von Blade Runner völlig enttäuscht war. Und das lag vor allem an dem Ende. Das Ende, wo Deckard und Rachel wegfliegen ins Grüne. Das hat für mich so überhaupt nicht funktioniert. Und damals wusste ich auch nichts von den Gegebenheiten am Set und den Hin und Her im Schneideraum. Sondern für mich war es dann eher merkwürdig als Zuschauer, bis ich dann den Director's Cut später gesehen habe und der Film sofort für mich gigantischen Sinn gemacht hat. Und zwar dieses Ende, wo Deckard aus der Wohnung rauskommt und das Einhorn dort steht, das hat für mich den Film um zehnfache genialer gemacht und eigentlich alles auf eine Ebene gesetzt, die es vorher für mich nicht hatte. Und dass Blade Runner damals schon bahnbrechend war in seiner Vision, wie eine Stadt aussehen könnte, wie man miteinander lebt, wie die Leute miteinander sprechen, auch wenn davon so in dem Sinne noch nichts eingetroffen ist, ist es nach wie vor immer noch ein Science-Fiction-Film, der vielleicht immer noch in eine Zukunft guckt, die noch kommt. Und ich glaube, diese Langlebigkeit seit den 80ern mit einem Film zu haben, das ist schon beeindruckend und daher meine Nummer 1. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt mit diesem Absenden dieser Nachricht auf die Folge 101 warten, wo ich diesen Irrtum vielleicht in Zukunft beheben kann.
Tja, sehr schön.
Sehr, danke, sehr Benni. Schön. Anscheinend muss man sich jetzt auch beschimpfen lassen von den Hörern.
Du, und zu Recht.
Lieber Benni, also, du ahnst ja nur, wie sympathisch du mir gerade geworden bist. Also wegen Folge 51 und natürlich deinen Science-Fiction-Nominierungen. Also ja, ich habe mich gerade sehr gefreut. Ich habe mich auch gerade sehr verstanden gefühlt. Ja.
Ja, das war ein Ausflug in die Folge 39. Top 3 Science-Fiction-Filme von 2019 und 2054 aus dem Sommer 2023.
Ach, damals.
Als unsere Folgen noch unter 2 Stunden länger hatten.
Ja. Ja, wir arbeiten uns da wieder hin.
Aber nicht heute.
Gut, Jörn, dann machen wir hier Abmoderation. Ich muss noch irgendwas fürs nächste Mal zum Besten geben, glaube ich.
Ja, dann haben wir es für heute. Bis auf eine klitzekleine Kleinigkeit, nämlich die, dass Micha und ich jetzt hier auf glühenden Kohlen sitzen, um herauszufinden, was hat der Daniel als Thema fürs nächste Mal dabei.
Ja, also ihr habt ja schon drum gebettelt. Ja, ich hab's in den letzten Folgen. Ich
Musikfolge.
Ja, genau. Ich kann ja zwischen den Zeilen
USA
lesen.
Ne? USA.
Genau. Also Musikfolge. Wurde artikuliert, wurde gehört. Und deswegen, weil es so herrlich unkonkret ist, sprechen wir das nächste Mal über die Top 3 One-Hit-Wonder.
Okay, yes.
Nein. Also du hast jetzt noch die Chance, ein Jahrzehnt nachzuschieben, weil das ist zu groß. Du big.
Tubuku.
One-Hit-Wonder machen wir hier. Wir machen doch nicht One-Hit-Wonder nach Dekaden. So weit kommst du.
Natürlich.
Nein.
Das Einzige, was irgendwie machbar ist, was Menschen möglich ist.
Ja.
Ihr habt schon mal einen Riesenfehler begangen.
Ja.
Bei den Film-Soundtracks, dass wir da nicht nach Jahrzehnten gemacht haben. Daniel, mach nicht den gleichen Fehler. Mach nicht den gleichen Fehler nochmal.
Super.
Danke.
Tschüss.
Danke für nichts.